Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Mittelstädt, Führig, das ist Cema, Demirovic, Nati, Demirovic, der ganz schnelle Ausgleich. Maximilian Mittelstädt, diese Saison durchweg sicher vom Elfmeterpunkt. Cool, cooler Mittelstädt. Grimaldo, vorne noch gar nicht zu sehen. Palacios, Schick, sieht kein Land gegen Hendricks in dem Fall. Demirovic. Leveling. Und auf! 3:1. Der VfB belohnt sich für seinen starken Auftritt. Fünfmal so viele Torschüsse wie Bayer nach Hendricks Ballgewinn. Platz ohne Ende, den Stuttgart nutzt. Es ist Undavs 19. Saisontor in der Liga. Persönlicher Bestwert, Flanke von Leveling. Und irgendwie auch ein typisches Undav-Tor. Den Ball im Blick, den Laufweg im Blut. Die Technik, um aus allen Lagen zu treffen, hat er. Der VfB Stuttgart schlägt Bayer Leverkusen mit 3:1, dreht einen frühen Rückstand in einen letztlich souveränen Sieg mit einem überragenden Ermedin Demirovic und einer starken Mannschaftsleistung. Ist der Pokalfinalist der Champions League Teilnahme in der nächsten Saison heute einen großen Schritt näher gekommen.
Der VfB Stuttgart schlägt nach einer sehr, sehr starken Leistung Bayer Leverkusen mit 3:1, hüpft wieder auf Platz 4 in der Tabelle. Er hat weiterhin die Qualifikation für die Champions League in der eigenen Hand. Nicht nur das. Die VfB Frauen stehen mittlerweile als Aufsteiger und Meister der zweiten Liga fest, gehen also den Weg durch in die Bundesliga. Und nicht nur das, die U17 des VfB Stuttgart steht nach einem dramatischen 5:4 nach Verlängerung gegen den FC Augsburg im Finale um die deutsche Meisterschaft. Themen, Themen, Themen mit Felix Mahler aus Ulm. Ich grüße dich.
Grüße. Ich muss sagen, bei mir läuft gerade die ganze Zeit schon mental die Hymne wieder, aber da ist noch ein Schritt zu gehen.
Muss ich ganz ehrlich gestehen, bei mir auch schon so ein bisschen. Wir werden versuchen, da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Mischung aus Euphorie und Euphoriebremse, glaube ich, hinzukriegen. Wir zwei machen das in dieser Woche, denn Philipp Meisel, wie es schon fast gut gewohnte Tradition ist, befindet sich rund um den 34. Spieltag im Urlaub. Irgendwie, was bei mir der August ist, ist bei Philipp so Mitte Mai. Es sei ihm gegönnt. Viele Grüße an der Stelle. Und dann würde ich sagen, weil wir echt Themen und Aspekte und Fakten ohne Ende haben, Felix, lass uns gleich reingehen in den vergangenen Samstagnachmittag. Stadionerlebnis, um das mal direkt, glaube ich, abzuräumen. Bisschen so, wie man sich es auch wünscht Mitte Mai. Strahlender Sonnenschein, viele im Trikot, lauter Brustringe, total ja gespannte, geladene und dann hinterher dann euphorische Atmosphäre. So würde ich es mal zusammenfassen.
Ja, das war ein komplett würdiges letztes Heimspiel, wie man es ja oft erwünscht, wie man es auch oft schon gelungen ist, natürlich in dem Fall nochmal mit bedeutender Spannung drin, auch wenn es ja immer so eine Art von Luxusspannung ist, jetzt ob wir Europa League oder Champions League sehen werden. Aber ja, von Beginn an drin und klar, die Stimmung ist immer grundsätzlich da und sie war auch da. Natürlich brauchst du trotzdem ein bisschen auch ein Spiel dafür und das war halt auch sofort da. Du hattest ja keine Sekunde in irgendeiner Form kurz einzuschlafen oder irgendwas, 30 Sekunden, 34 Sekunden, der erste Fehler ist 0:1, kommen sie direkt zurück nach 5 Minuten und dann hat sich so ein Spiel entwickelt, wo du auch, ich finde, seit langem mal wieder, beziehungsweise lang, klingt jetzt nach einem langen Zeitraum, seit eben dem Hamburg-Spiel, vor allem, wie wir auch schon angesprochen haben, ein Spielverlauf, wo ich eigentlich immer mit einem ziemlich zuversichtlichen und selbstbewussten Gefühl drin stand, mir dachte, das lassen sie sich heute nicht mehr nehmen, das wird dieser Heimsieg, den wir alle wollten.
Echt? Ich muss gestehen, ich hatte so, auch selbst in der 85. noch, auch wenn eigentlich gar keine Gefahr von Leverkusen ausging. Es ist irgendwie Leverkusen und ehrlich gesagt, war das teilweise wahrscheinlich sogar krasser, als wenn es die Bayern gewesen wären. Ja, am Ende kam dann von Leverkusen auch nichts mehr und trotzdem, hey, auch als dann noch 6 Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden, ich hatte noch irgendwie dieses 3:4 aus der vergangenen Saison im Kopf, und Ja, aber irgendwann war es dann selbst mir klar, dass das langt für Leverkusen jetzt auch bei Heimspielen, um es mal so zu sagen, denn ich muss tatsächlich sagen, es ist ja ewig her, du wirst es nachher noch aufhören, Heimsieg gegen Bayer Leverkusen, fast schon aus einer anderen Zeit.
Ja, das ist, ich glaube, das sind die einzigen Gefühle, sind so wie sind diese Erlebnisberichte, die da auf einmal nochmal vor den Kopf kommen oder in den Kopf kommen. Weil vom Spielverlauf fand ich das echt, also wir haben ja viel angesprochen, auch schon davor, auch die Wochen davor. Bremen war so ein bisschen Durchhänger, Freiburg sind so weitergekommen, aber auch das war nicht 90 oder 120 überzeugend. In Hoffenheim erst recht nicht. Aber da war halt von Beginn an mit diesem einen Aussetzer von mir aus natürlich, den man rausrechnen muss, war das eine komplett geschlossene Mannschaftsleistung, die mir zumindest mit dem Wissen, Leverkusen kann immer, weil die sind halt brandgefährlich, da ist Qualität im Kader, wirklich eigentlich ganz halt ein relativ souveränes Gefühl gegeben hatten. Das war extrem wichtig für das Spiel.
Wie souverän das Gefühl bei Sebastian Hoeneß war, das hören wir uns jetzt mal an, denn auch er hat sich natürlich nach dem 3:1 gegen Leverkusen zur Partie geäußert bei der Pressekonferenz. Bitteschön.
Das Spiel geht denkbar ungünstig los. Wir wollten eigentlich mal in Führung gehen. Trotzdem finde ich, war nicht direkt nach dem Tor spürbar, dass da was in der Luft liegt. Die Jungs haben sofort damit dann angefangen, was wir uns vorgenommen haben, und zwar extrem mutig draufgehen, Leverkusen früh unter Druck zu setzen. Genau, haben direkt, glaube ich, eine gute Chance, machen dann kurz danach das Tor, was natürlich wichtig ist, um dann auch den Glauben noch größer werden zu lassen. Dann war es so, ja, habe ich auch gesehen, dass dann schon immer wieder große Räume verteidigt werden mussten. Wir waren nicht ganz so kompakt, haben uns von den Stürmern so ziehen lassen, haben die Höhe nicht vorgegeben. So war es dann schon immer wieder spitz auf Knopf gegen Kofane, auch gegen Schick. Und trotzdem ja, war die Haltung war spürbar, war sichtbar, Körpersprache war gut. Und ich glaube, wir haben dann auch nach und nach immer wieder torgefährliche Situation kreiert. Medo hat eine riesen Chance. Ich glaube, es war noch eine da. Genau, und so. Und dann natürlich die Elfmetersituation hilft auch, ist doch klar, mit 2:1 dann in die Pause zu gehen. Und trotzdem weißt du, dass es ganz wichtig ist, wieder gut rauszukommen. Und dann, glaube ich, war so mitentscheidend die Anfangsphase in der zweiten Halbzeit. Dort haben wir, glaube ich, dann wirklich klar gemacht, dass wir unbedingt hier dieses Spiel gewinnen wollen, hatten ein Tor geschossen, das aufgrund einer knappen Abseitssituation aberkannt wurde, haben ein, zwei gute Chancen noch gemacht und machen dann auch in der Phase das Tor. Und dann haben wir es, denke ich, sehr stark auch verteidigt und haben, glaube ich, keinen Torschuss mehr zugelassen. Und das spricht für eine überragende Defensivhaltung der gesamten Mannschaft. Das war eine Top-Leistung. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben, eine Top-Leistung zu zeigen und eine gute Haltung zu diesem Spiel zu zeigen. Wir haben nicht über Ergebnisse gesprochen, nicht über Champions League gesprochen, sondern nur darüber. Und wir wollten heute genau das erfüllen, um dann natürlich als Folge das Finale in einer Woche zu haben.
Ein, wie ich finde, zufriedener, ein schon ein Stück weit auch stolzer Sebastian Hoeneß, aber Felix, ein Sebastian Hoeneß, der ganz genau weiß, der Weg ist noch nicht zu Ende. Es wurden jetzt quasi zwei Finals ausgerufen, was ich persönlich sehr, sehr richtig finde. Also vor dem Finale in Berlin kommt noch das Finale in Frankfurt. Darüber sprechen wir natürlich hinterher im Detail. Aber wie hast du die Einstellung, auch die Aufstellung von Sebastian Hoeneß gesehen? Wir haben uns ja in der vergangenen Woche darüber unterhalten. Stichwort Mittelstädt, Demirovic in Hoffenheim hat er beide von Beginn an gebracht. Nicht nur, weil sie die beiden ersten Tore geschossen haben, fand ich, waren das die absolut richtigen Schachzüge.
Ja, ich war sehr überzeugt von der Aufstellung. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es dann in der Hinsicht auch ein bisschen ein Statement, was die Kaderplanung auf rechts hinten betrifft, wenn dann Wagnermann und Asenjor beide außen vor bleiben in so einem wichtigen Spiel und eben dann doch anders aufgestellt wird, aber war ja die richtige Entscheidung. Mittelstädt auf dem Platz war extrem wichtig. Ich meine, Demirovic hat der Trainer auch hervorgehoben, wurde, glaube ich, auch vom VfB zum Man of the Match gemacht. Er hat geackert bis zum geht nicht mehr, glaube auch danach gesagt, ich will halt Champions League spielen. Das hat er dem jeder Sekunde irgendwie angemerkt. Das war eine der besten Demirovic-Leistungen beim VfB. Und wie gesagt, insgesamt Dinge ausgeräumt, die allen so ein bisschen Fragezeichen aufgeworfen hatten, ob denn die Champions-League-Reife gerade so ein bisschen nicht verfliegt, aber vielleicht zum unpassenden Moment ein bisschen abgeht. Die wurden eigentlich alle ausgeräumt.
Lass uns vielleicht doch mal den Spielfilm des ganzen Samstagnachmittags durchgehen, weil es doch schon, wie ich finde, viele Aspekte geboten hat. Ein paar hast du gerade schon angerissen. Die erste Frage muss ich dir stellen, wie ging es dir so um 15.32 Uhr?
Also erstmal nicht gut gelaunt, auch schade, weil ich glaube, Hendricks ist ja wieder eine bockstarke Saison, hat auch danach ein bockstarkes Spiel gemacht, aber das war halt eine Szene, die beim VfB schon ein paar Mal zu häufig vorkam. Ich meine, es war Jeltsch in München auch vor kurzem. Es sind halt so diese individuellen Patzer, die halt dann diese letzte Kitzler Richtung Top-Niveau halt dann fehlt oder in Richtung noch mehr Spiele ziehen, als sie eh schon tun. Das war halt natürlich ärgerlich und muss nicht sein. Schon wieder Rückstand, auch das haben wir angesprochen, was die Saison schon über nicht so gut ist und dieses letzten Phasen ja auch nicht. Besonders einmal hervorgehoben, aber irgendwo war dann auch nach einem kurzen Ärgernis dieses Gefühl von, okay, vielleicht ja gar nicht so doof, weil wir haben ja auch oft davon geredet, dass es so ein bisschen so einen Tritt brauchen. Oft kam es mit Einwechslungen, oft kam es dann eben mit der roten Karte in Hoffenheim. Jetzt kam der Tritt halt schon nach 35 Sekunden. Das habe ich dann für mich so ein bisschen positiv gezogen, von wegen, okay, vielleicht starten sie dann dadurch automatisch früher in den Spiel, als wir es letzten Wochen gesehen haben.
Ja, ich musste dann unser Datenpaket aus der vergangenen Woche und an die 0-1 Rückstände denken und muss ganz ehrlich sagen, es war dann das 0-1, parallel hast du mitbekommen, ich meine, das war noch bevor der Ausgleich fiel, dass Bremen in Sinsheim nur noch zu 10 ist und ja, in meinem Kopf haben sich schon Dinge abgespielt, wie das wird hier vermutlich ein ganz zäher Nachmittag in Stuttgart und in Hoffenheim, tun die vielleicht noch irgendwas für ihr Torverhältnis. Beides ist am Ende nicht passiert, auch weil der VfB, und das hast du gerade angerissen, sehr schnell zurückgekommen ist. 5. Minute, Ermedin Demirovic, du sagtest, eines seiner besten Spiele im VfB-Trikot, ich würde sogar sagen, das beste Spiel im VfB-Trikot. Unfassbare Leistung, nicht nur dieses Tor, sondern auch, wie er diese Dauerfehde mit Tabsoba hatte, wo es für mich übrigens im Wunder gleich, dass der ohne gelbe Karte durch diese Partie kommt, aber das nur am Rande. Unglaublich bullig, willensstark, man hat ihm wirklich in jeder Sekunde angesehen, dass er in diese Champions League will, zweikampfstark, Fouls gezogen, Kopfbälle, aus kurzem Winkel mal nach langem Anspiel auch abgeschlossen, den Elfer vor der Pause rausgeholt. Also wir haben uns ja die Frage gestellt, ist Demirovic gerade so ein perfekter Joker, wie er dann eben gegen Bremen und in Hoffenheim war? Jetzt gegen Leverkusen hat er gezeigt, dass er auch der perfekte Starter sein kann, wenn ihm so ein Spiel auch hingelegt wird, wie es für ihn passt, wie er sich da auch richtig reinfuchsen kann. Ich finde, bei ihm merkt man immer so dieses... Man merkt wirklich so nach 5 Minuten, ist es ein Spiel für ihn oder nicht, so tendenziell. Ja. Und in dem Moment hast du es natürlich, auch weil das Tor in der 5 Minute fiel, aber du hast es sofort gemerkt, der ist da und das wird für die Leverkusener Hintermannschaften ein komplizierter Nachmittag. Das hat sich dann auch so dann bewahrheitet.
Ja, er hatte halt einfach wirklich die großen und die kleinen Sachen. Hatte das Tor, hatte einen Elfmeter rausgeholt, aber auch so Kleinigkeiten, die du ja schon angerissen hast. Ich glaube, irgendwann in der 89., 90. oder nochmal hinten irgendwo ein Zweikampf. Das sind halt genau die Sachen, die du sehen willst. Und was du auch sehen willst, was wir auch angesprochen hatten, war das Thema, wie kommen sie denn gerade zurück? Wie oft drehen sie denn ihre 0-1? Und dann halt nach 5 Minuten direkt auszugleichen, war halt unfassbar wichtig. Auch das war bockstark rausgespielt, einfach auf so einem engen Raum. Sie hat schon mal Demirovic und Nati müsste gewesen sein, da den Doppelpass genommen. Und das spielst du ja auch nicht, keine Ahnung, ich will jetzt keine Mannschaft irgendwie kleinreden, aber halt, du spielst halt Leverkusen aus. Das war einfach auf so kurzer Distanz, auf so kleinem Feld, bockstark rausgespielt. Demirovic kloppt das Ding dann so rein, wie du es halt sehen möchtest von ihm, wie du es von ihm kennst. Ich glaube auch in irgendeinem Highlight-Schnitt kam dann auch, dass er quasi bis auf ein Tor, das müsste vielleicht das Ding gegen Freiburg gewesen sein, dieses 1-0, alle aus dem Strafraum macht. Also ja, da ist er halt einfach eiskalt. Und auch hier nochmal, beziehungsweise glaube ich auf 11 oder 12 Saisontoren stehen, wieder über 10 gemacht, letztes Jahr 15 gemacht. Du kriegst halt von ihm immer ein gewisses Level, auch schon in Augsburg. Und das ist halt einfach auch eine gewisse Garantie einfach dann für Punkte.
Und was auch, wie ich finde, natürlich rund um Demirovic zu tun hat, aber auch generell eben mit Blick auf die Startelf. Der VfB hatte am Samstag wieder diese Variabilität in der Offensive. Das heißt, die Defensive von Bayer Leverkusen auf viele verschiedene Arten zu beackern, bearbeiten, sie vor Aufgaben zu stellen, mal mit Flanken, mal mit Kurzpässen, mal mit einem langen Ball. Und das ist das, was mich tatsächlich am positivsten überrascht hat, dass der VfB trotz dieses Fehlstarts, das haben wir auch bei Sebastian Hoeneß vorher gehört, irgendwie trotzdem da war dann, direkt ab der 2. Minute, wenn man so will. Und Bayer Leverkusen hatte dann, meine ich, im ersten Durchgang noch einen Kopfballabschluss, der knapp am Tor vorbeiging. Und dann hatten wir in der 89. oder sowas noch einen Distanzschuss von das Grimaldo. Aber das war's. Und wenn du dir überlegst, dass Bayer Leverkusen in der Woche zuvor noch irgendwie Tag der offenen Tür gegen RB Leipzig hatte, den 4 Stück eingeschenkt hat, dann finde ich das in dem Sinne schon sehr, sehr bemerkenswert, weil du brauchst gegen diese Mannschaften und in diesen Spielen halt nicht nur deine offensive Power, die der VfB hingebracht hat, sondern auch die Fähigkeit, die Defensive nicht zu vernachlässigen und dem Gegner diese Umschaltsituation nicht zu geben. Also machen wir es kurz. Das, was in Hoffenheim überhaupt nicht funktioniert hat, das hat halt gegen Leverkusen funktioniert und das zeigt mir einfach auch, wie lernfähig man innerhalb des Teams und des Trainerteams auch ist und solche Dinge dann sofort und schnell detektieren kann.
Ja, du hast ja wirklich Leverkusen komplett bearbeitet, ob es defensiv ist, ob es offensiv ist, weil denen lag das Spiel ja eigentlich auf dem Teller nach diesem 0-1. Weil wenn sie was können, dann umschalten. Dieses Tempo war ja auch trotzdem noch ein, zwei Mal gefährlich, auch wenn am Ende jetzt kein großer Output bei rumkam. Ich mache ja auch immer schon Notizen während dem Spiel und die kamen wirklich zwei, drei Mal, habe ich mir aufgeschrieben, kommen die jetzt endlich mal? Weil ich fand es auch von Leverkusen ja, irgendwie überraschend antriebslos, überraschend komme ich heute nicht, komme ich morgen, so obwohl es eigentlich nur um diesen Samstag ging. Jetzt sind sie ja außen vor mit ihrer Punktzahl so ein bisschen, wie ich eigentlich schon seit ein paar Wochen dachte, aber dann kam eben dieses Leipzig-Spiel, dass sich zwischen Hoffenheim und Stuttgart entscheiden wird. Das fand ich dann, ohne jetzt die VfB-Leistung da irgendwie anzufassen, mit dem Kommentar auch überraschend, wie schwach das von Leverkusen war. Es war dann doch eher dieses Leverkusen, was wir über die meiste Saison gesehen haben und eben absolut nicht mehr das von der Vorwoche.
Und im Grunde ist ihnen genau dasselbe passiert wie in der Hinrunde, da habe ich nochmal nachgeschaut. Da haben sie nämlich auch bei RB Leipzig ziemlich souverän gewonnen, auch eines der besten Spiele gemacht und haben dann vom VfB eins auch auf den Deckel bekommen. Gut, da war dann noch Weihnachten dazwischen damals, muss man ja, der Fairness halber sagen. Aber trotzdem ist es so, dass sie prinzipiell aus diesem Leipzig-Spiel mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen sind, gedacht haben, jetzt sind wir voll dabei, alles super. Und dann kriegen sie vom VfB irgendwie die Vollwatschen links und rechts. Mit einer entscheidenden Szene oder vielleicht auch die entscheidende Szene, weil sie den VfB einfach auf die Siegerstraße geführt hat, ist die Nachspielzeit im ersten Durchgang gewesen, als es dann nach VAR-Eingriff den Elfmeter für den VfB gab. Ich würde aber trotzdem gern, Felix, nochmal ganz kurz die Szene davor ansprechen.
Ja, bitte.
Gegen Angelo Stiller. Da hat man kurzzeitig schon wieder so 2025 Heimspiel gegen Augsburg-Vibes, ne? Du auch?
Ja, komplett. Das war kurz die Angst von, müssen wir wieder fit spritzen fürs Finale. Aber ich weiß auch nicht wie, wahrscheinlich echt der Trefferpunkt, irgendwie Glück gehabt. Ich dachte, der muss halt raus, aber er hat dann doch noch
in der Solo siehst du, der ist umgeknickt. Also ich habe tatsächlich ein bisschen die Befürchtung gehabt, als ich dann eine Slow-Mo von der Zeitlupe gesehen habe. Übrigens, ich glaube, da sind wir uns einig, dass Ball gespielt hier keine Rolle spielen darf und es eigentlich Elfmeter und Rot geben muss. Also steht für mich außer Zweifel. Ich weiß nicht, wie man das anders sehen kann.
Also man stumpft ja ab, oder ich, auf mich beziehen, stumpf langsam ab, was diese VAR-Entscheidung angeht und red mir irgendwelche dahergeholten Handelfmeter schön, weil okay, dann ist halt so und so ist halt unser Fußball mittlerweile. Aber das war echt wieder eine Entscheidung und eine Szene, wo ich seit langem wieder aus mir gegangen bin. Weil das war echt, wie gesagt, es darf kein Freifahrtschein sein, dieser Satz von, er war ja davor am Ball. Weil auch danach hat er von mir aus ein bisschen Zeit, zurückzuziehen. Der Trefferpunkt ist komplett bodenlos. Also ich das kann ist doch für mich eigentlich Rot und Elfmeter und die Story ist rum und dann haben wir auch das Thema Tabsoba das ganze Spiel lang nicht mehr. Aber dass du das gar nicht erst, ich meine, wahrscheinlich wird es jetzt überprüft haben, die hatten ja 5 Minuten Zeit miteinander zu telefonieren, aber dass der Schiri nicht rausgeht und sich das gar nicht anguckt und dass dieses Thema dann so schnell abgehakt war, fand ich in der insgesamten Betrachtung von wegen, jo, ist halt Ball gespielt, schade, was danach passiert. Selbst wenn es das Regelwerk so hergibt, dann ist es halt nicht mein Regelwerk.
Ja, ich meine, also es ist ja recht einfach zu konstruieren, wie dieser Dialog zustande gekommen sein muss. Der Schiri wird gesehen haben, dass es den Ballkontakt gab. Das wird ihm dann aus Köln bestätigt worden sein und dementsprechend haben sie ihn nicht rausgeschickt. Aber das kann für mich trotzdem einfach kein Argument sein. Ich kann ja nicht einfach den Ball spielen und eine halbe Sekunde später jemanden ins Bein brechen. Also das ist ja und aber dadurch wird es wahrscheinlich so gewesen sein. Also ich habe es jetzt nicht verbrieft, aber es ist davon auszugehen, dass Robert Schröder eben gesehen hat, Tabsoba berührt den Ball, das wurde ihm aus Köln bestätigt und dementsprechend wurde er gar nicht mehr rausgeschickt, weil in dem Fall für die gar nicht relevant war, was dann eben nach dem Ballkontakt passiert ist. Aber für mich bleibt da echt ein großes Fragezeichen, was ich eben noch vorher ansprechen wollte, als ich dann wirklich diese Slow-Mo von diesem, also gesehen habe, wie dieser Fuß wegknickt, hatte ich erst die Befürchtung, dass Angelo Stiller irgendwie fast nur noch unter Adrenalin weitergespielt hat und am nächsten Tag die Diagnose kommt. Mhm. Ne, wir kennen das. Die Tapes müssen überragend sein und sein Sprunggelenk womöglich mittlerweile auch. Aber dass das glimpflich vorübergegangen ist, da kann man wirklich 3 Kreuze machen und nochmal auf den Tisch klopfen und sagen, toi, toi, toi. Also das war unglaublich. Und dementsprechend fand ich dann, und jetzt den Bogen zu spannen zu dem Elfmeter, der dann gegeben wurde in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, für mich auch völlig unstrittig. Aber diese Diskussion der Leverkusener dann rund um die Szene, allen voran mein großer Freund Robert Andrich, wo ich mir denke, shut up und geh in die Pause. Also wirklich, es ist doch, auch da war das Trefferbild ganz klar. Ganz klares Foul. Es war, wie man so, wir haben früher immer Gehfehler gesagt. Hat den verpasst in der Schule. Und ja, die Leverkusen haben sich dann darüber beschwert, dass es möglicherweise in der Entstehung ein, zwei Fouls von VfB-Seite gegeben haben könnte. Die sehe ich erstens überhaupt nicht. Und zweitens, selbst wenn sie gegeben hätte, war es dann eine neue Spielsituation. Und deswegen wurde dann der Elfmeter in dem Fall richtig gegeben, weil das Schiedsrichterteam gesagt hat, das, was davor war, ist egal. Dazwischen war Leverkusen nochmal am Ball, neue Situation und dann eben das Foulspiel von Tapsoba gegen Demirovic. Witzig fand ich natürlich die Situation, dass fast alle Spieler schon an ihren Trainerbänken waren und die Leverkusen ein bisschen drauf gepocht haben, in die Kabine zu gehen und dann wurden sie doch nochmal vorgeschickt.
Ja, mir war irgendwie aber auch direkt schon klar, allein durch diese erste Szene, die sie nicht bekommen haben, weil du kriegst ja anscheinend nicht 100% mit, du kriegst dann irgendwann eine Slow-Mo aufs Handy geschickt und dann wusstest du, okay, das war auch ein Elfmeter. Aber mir war klar, egal wie viel das Elfmeter war oder nicht, diese Szene, sobald er rausgeht, wird es geben. Weil ich glaube, dieses Gefühl von, haben wir die erste richtig entschieden, hängt, glaube ich, auch einem Schiri so ein bisschen drin. Und ich glaube, da hätte es wahrscheinlich auch für ein bisschen weniger den zweiten Elfer dann gegeben.
Ja, worüber wir dann natürlich das diskutieren müssen, aber das ist nicht unser Cup of Tea, dass das ein bisschen besser funktioniert, das Mikro des Schiedsrichters fürs Stadion freizuschalten. Das war gut, ja. Und dann vielleicht aber auch hinterher es vielleicht wieder auszuschalten, damit man nicht ganz das Kochrezept hört, was er seinen Leverkusenern Spielern da auf dem Platz noch gibt. Ja. Also das war technisch nicht ganz astrein, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Also das hat dann, glaube ich, mit der Entscheidung an und für sich gar nicht so viel zu tun. Und dann kommt Maximilian Mittelstädt, und da muss ich an der Stelle schöne Grüße an Tino, meinen Sitznachbarn, ausrichten, der sich zu mir hindreht, beim Elfmeter nicht hinschauen kann und zu mir sagt, schieß ihn einfach in die Mitte. Er hatte bisher links, rechts, er hat meistens die Torhüter verladen. Meistens wäre es aber in meinen Augen so gewesen, dass seine Elfmeter, selbst wenn der Torhüter die Ecke geahnt hätte, wahrscheinlich reingegangen wären, weil sie sehr platziert waren. Aber die Mitte hatte er halt noch nicht. Und das steht dementsprechend noch nicht auf den Zetteln der Torhüter vermutlich. Und dann hat er genau das gemacht, sich darauf verlassen, dass der Torhüter sich für eine Ecke entscheidet und das Ding halt reingechippt in 45 plus 7. Das kann man schon mal machen.
Ja, das war also großes Kino. Der VfB wieder einen Elfmeterschützen, auf den man sich verlassen kann. Ich war kurz verwirrt, weil dieser klassische Move war von ein anderer nimmt den Spieler und kurz bevor er antritt, kommt ein Mittelstädt. Das heißt, stand, glaube ich, Führig am Punkt, dem ich es aber auch zugetraut hätte in dem Spiel, weil er auch da wieder gut war, wie so oft gegen Leverkusen.
Ich glaube, das war einstudiert übrigens. Ich glaube, Führig hatte einfach die ganze Zeit den Ball, um ihn dann Mittelstädt zu übergeben, damit nicht so eine Situation entsteht wie zum Beispiel in Basel, wo Ermedin Demirovic gefühlt 38 Minuten auf die Ausführung wartet. Ich glaube, gut, weiß ich jetzt auch nicht verbrieft, aber ich gehe davon aus, dass das so einstudiert war. Führig daddelt mit dem Ball rum und wenn es soweit ist, drückt er ihn Maximilian Mittelstädt in die Hand.
Ja, das machen sie ja oft mittlerweile, nimmt auch ein bisschen den Druck raus und das ist halt einfach in so einer Szene, in so einer Situation, in so einem Spiel eiskalt. Also ich weiß gar nicht, ob man das Panenka nennen kann. Ich glaube, dafür war er nicht so richtig gechippt genug. Einfach so ein bisschen reingelupft, das Ding, Keeper ausgeschaut, eiskalt drin. Also VfB hat zum Glück, was das angeht mittlerweile, was zumindest die letzten Elfmeter angeht, kein so großes Problem mehr, wie sie es lange, lange Zeit hatten.
Das ist richtig. Und mit der Führung dann eben in die Pause und dann gab es eben die Szene kurz nach der Pause, wo das Tor aberkannt wurde. Übrigens, für die dramaturgische Ausführung der Schiedsrichterdurchsage an der Stelle nochmal.
Ich wollte es gerade sagen, hättest du es nicht gesagt, jetzt auch gesagt. Also ja. Ich weiß nicht, ob man das auch nach Regelwerk machen muss, zu sagen, was sie alles überprüft haben und dann anzufangen mit, es liegt kein Foulspiel vor, Publikum rastet aus und dann, aber abseits. Also brech doch ab und sag, Tor zählt nicht, abseits weitermachen.
Ja, also jetzt im Nachhinein können wir drüber lachen. Aber ja, ich habe das schon mal gesehen, es gibt so einen MLS-Schiedsrichter in den USA, der hat das ein Stück weit perfektioniert. Muss ich mal raussuchen, den gibt's auf YouTube und auf Social Media noch und nöcher. Der genießt das förmlich, wenn sein Mikro freigeschaltet wird und dann sagt er, there was no foul, however. Und, dann, und alle jubeln und er weiß, ich habe euch gerade kurz alle im Griff. Ich glaube, das war im Nachhinein, also wie gesagt, einerseits dramaturgisch gut aufgebaut, andererseits ärgerlich für den VfB, aber auch da dann richtig entschieden. Also zu sagen, das fand ich okay, zu sagen, wir haben das und das überprüft. Ich habe eigentlich Stürmer vorher gepfiffen, das sehe ich nicht, aber das Tor kann trotzdem nicht zählen, weil es halt abseits war. Und das hat er, finde ich, ganz gut gemacht. Schade, weil es Demirovic noch ein geiles Tor, ne?
Natürlich Demirovic. Es gibt niemand anderen, dem so viele Tore abgepfiffen werden. Auch wenn es immer regelkonform ist, aber Das würde mich schon wirklich mittlerweile extrem nerven. Tut's ihn, glaube ich, auch. Da ist er, glaube ich, noch irgendeinem Tor auch mal auf der Bank so ein bisschen außer sich gegangen. Völlig verständlich.
Ja, das kommt natürlich immer mal wieder vor, aber in dem Fall, ich weiß noch, da gab es Szenen, also natürlich auch in der Euroleague oder in Heidenheim oder, ne? aber in dem Fall ist es ja alles gut gegangen, auch weil der VfB in dieser ganz wichtigen Phase nach der Pause, wo du einfach gemerkt hast, hier entscheidet sich das Spiel, wo du gewusst hast, wenn du Leverkusen jetzt nicht mehr reinkommen lässt und das Dritte dann wirklich auch machst und das dann auch zählt, dann hast du sehr, sehr gute Chancen. Dann kam dieses Dritte dran gegangen, Ballverlust Schick, dem den Ball abgenommen und dann schnell nach vorne auch wieder über Demirovic, Leveling und Dennis Undaf macht Dennis Undaf Dinge. Auch wieder so ein klassisches Spiel. Gefühlt sieht man nichts von ihm und dann ist er aber einfach da. Commander Undaf. Das ist übrigens auch starke Jubelszene. Habt ihr sicher auch mitgekriegt und bei uns nachgelesen. Und dann hatten wir diese Situation, Felix, über die wir schon gesprochen haben. Du führst 3-1 gegen Leverkusen. Da war doch was Déjà-vu. Und VfB nimmt zu Recht auch ein bisschen Fuß vom Gas, überlässt Leverkusen auch ein bisschen den Ball. Das Einzige, was dann, wo ich finde, aber der VfB sich gar nicht so viel vorwerfen lassen kann, sonst einfach unglücklich gelaufen ist, es gab dann doch den einen oder anderen Standard für Leverkusen, also entweder mal eine Ecke oder Freistoß aus dem Halbfeld, aber die haben sie überragend wegverteidigt. Jeff Chabot, glaube ich, an vorderster Front zu nennen, was der weggeköpft hat, ich glaube, der hat sich die Lunge rausverteidigt am Samstagnachmittag, das war brutal. Aber natürlich nicht nur er, auch im Verbund, sie haben alles verteidigt bekommen und bis auf diesen einen Schuss von Grimaldo kam von Leverkusen einfach nichts mehr. Und dann ist eben nicht das passiert wie in der vergangenen Saison, wo sie dann auch bei 3-1 kurzzeitig den Kopf verloren haben, den Anschluss kassiert haben, sondern souverän, mit kühlem Kopf, heißem Herz, wie es, glaube ich, von Philipp letzte Woche erwähnt wurde, dieses Ding runtergespielt und irgendwann hast du dann auch spätestens, glaube ich, in der Nachspielzeit bei Leverkusen gemerkt, da war auch die Körpersprache einfach nicht mehr da und der VfB konnte die 3 Punkte einplanen.
Ja, und ich finde, die war über die meisten Strecken der 90 Minuten nicht da. Also das war von Leverkusen für mich viel zu schwach, überhaupt nichts gewollt hier in Stuttgart, selbst nach der Führung. Was man sagen muss zu Chabot, ihr wolltet ihm ja quasi den Siegtreffer, glaube ich, rein quatschen in der letzten Folge. Immerhin hättet ihr fast wieder ein Eckballtor reingequatscht. Ja. Wir hatten eine interessante Ecke, Kopfball Richtung Knick, darf er halten, muss er halten dann auch. Aber das war es, was für mich wert genug war, mir es extra aufzuschreiben. Wir hatten einen Eckball, der gefährlich geendet ist. Dann noch ein bisschen Rudelbildung hinten raus, ist ja auch wieder klar, weil dann Bilal halt, ja, glaube irgendwie getunnelt hat und dann war die Stränge überschlagen bei Leverkusen, glaube ich.
Ja, das ist irgendwann mal gereicht. Sowas stempel ich dann unter handelsüblich ab.
Ja, absolut, ja. Handelsüblich. Ja. Also auch da war, glaube ich, nicht ganz handelsüblich, was Tabsoba macht, aber der hatte Freifahrtschein. Ja.
Also das, gut. Leverkusen lassen wir mal beiseite. Am Ende steht für den VfB ein super wichtiger 3-1-Erfolg und werden gleich noch über die Lage in der Liga sprechen, aber parallel hat sich dann rausgestellt, dass Hoffenheim tatsächlich nicht viel mehr als ein Treffer gelungen ist, was so schlecht auch nicht ist am Ende des Tages und ein wahnsinnig wichtiger Schritt und mit Leverkusen vermutlich einen Gegner abgeschüttelt, aber viel mehr, glaube ich, und viel wichtiger ist dieses Statement, was hinter dem Sieg steht. Also das, wenn du das auch dir angeschaut hast, wie das deutschlandweit, dann auch in überregionalen Medien diskutiert wurde. Dieses Spiel hat man gesehen an mehreren Standorten der Fußball-Bundesliga und ich glaube, da hat der VfB einfach mal wieder gezeigt, zu was er in der Lage und fähig ist.
Ja, das ist allen bewiesen, was du kannst. Dir selber wahrscheinlich auch irgendwo, den Fans wieder, wo vielleicht auch leichte Zweifel aufkamen und wieder auch den ganzen Rest auch. Ich glaube, über den VfB wurde wieder sehr, sehr positiv gesprochen, völlig zu Recht nach dem Spiel auch. Und ich glaube, wenn man den neutralen Fan fragt, schaffen sie es wahrscheinlich den Champions League, aber ja, über Frankfurt sprechen wir ja später noch.
Sehr positiv über den VfB reden. Aber natürlich mit dem nötigen Quäntchen an neutraler Faktenübersicht. Das darf jetzt ein Felix Mahler.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
So, ich habe Felix mit Blick auf die Daten zum Spiel VfB gegen Leverkusen. Ich habe so mir einen kleinen Überblick gemacht. Die waren schon deutlich, oder? Das in dem Fall, das also verdient ist, glaube ich, schon mal gar kein Ausdruck fast.
Ja, das ist fast ein Understatement. Also wir haben jetzt wirklich schöne Daten, die wir hier durchgehen können, auch einige zu Leverkusen. Expected Goals fangen wir immer an, 3,29 beim VfB, 0,5 bei Leverkusen. Es ist, noch das nochmal, bei so einem Spiel an Spieltag 33 der höchste Wert des VfB in dieser Saison, die 3,29. guten Zeitpunkt rausgesucht dafür. Viertschwächster Wert aller VfB-Gegner, 0,5 bei Leverkusen. Schüsse aufs Tor, 9:4. Auch das ist ein hoher Wert beim VfB. Die Großchancen zeigen es immer recht deutlich. Diesmal auch 6:1. Auch das ist in absoluten Top-Werten beim VfB in dieser Spielzeit. Ballbesitz tatsächlich 52-48%. Das war relativ ausgeglichen. Fünftniedrigster Ballbesitz beim VfB und trotzdem ein Plus für den VfB. Es zeigt, was sie da normalerweise leisten. Pässe auch recht wenig, 407-424, wie gesagt, vergleichsweise wenig und tatsächlich auch mal der Gegner mehr Pässe, das dürfte auch ein bisschen länger her gewesen sein, als das eingetreten ist. Passquote 83-81%, auch das mehr auf Augenhöhe als normalerweise zwischen dem VfB und seinen Gegnern, aber beides im ordentlichen Bereich. Ecken 7:6, sogar hier habe ich nochmal aufgeschrieben, dass sogar eine mal wieder gefährlich war. Laufleistung 115,88 zu 112,23 Kilometer. Sind beides keine besonderen Werte, aber gerade bei Leverkusen sehr, sehr wenig. Ist der zweitniedrigste Wert unter allen VfB-Gegnern. Sprint 146 zu 127, auch das drittniedrigste Wert der VfB-Gegner. Da kam einfach nicht so viel bei Leverkusen. Auch die gewonnenen Zweikämpfe hat der VfB wieder deutlich für sich, 103 zu 79. Und bei den Fouls ist es tatsächlich relativ auffällig, 13 Stück beim VfB, also vom VfB getätigt, 8 bei Leverkusen. Das ist wirklich auch ein hoher Wert für VfB-Verhältnisse. Also auch das zeigt vielleicht nochmal, wenn man es so auslegen möchte, wie drauf sie waren, sag ich mal. Da kommen wir noch zu ein paar weiteren Geschichten, die ich echt ganz nett finde. Leverkusens Führungstreffer war erst das vierte Saisontor einer Mannschaft in der ersten Spielminute, also durchaus Seltenheitswert. Für Leverkusen allerdings nicht. Traf in Stuttgart zum 11. Mal in der Anfangsviertelstunde, das ist der Bestwert. Leveling muss man hier auch nochmal hervorheben mit seiner Flanke. Zum 6. Mal in der Saison eine Flanke aus dem Spiel zu einem Tor geführt. Das gelang keinem VfBler öfter und keinem Spieler öfter. Mittelstädt haben wir auch schon angesprochen, auch der 6 Saisontore, kein anderer Abwehrspieler traf so oft, der Linksverteidiger zieht mehr Tore als in allen vorherigen 10 Spielzeiten zusammen bei ihm, natürlich auch durch die Elfmeter, aber trotzdem glaube ich eine schöne Geschichte für ihn. Undorf mit Saisontor 19, auch das ist sein neuer Bestwert für ihn persönlich und auch hier nochmal die Vergleichswerte rauszuholen, in diesem Jahrtausend nur Gomez besser, hatte 24 Tore, natürlich Gerassi mit 28 Stück, aber das ist auch eine brutale Saison, die Dennis Undaf da spielt und auch das ist hervorzuheben und eben auch der große Unterschied zwischen den beiden Saisons, vielleicht auch VfB den 12. Heimsieg gefeiert, diese Bundesliga-Saison, das sind fast doppelt so viele wie in der vorherigen Saison, da waren es am Ende 7 Stück und das hattest du ganz am Anfang quasi angeteased, hat man auch in der letzten Folge schon angeteased, das war jetzt der erste Heimsieg in Leverkusen seit 16 Jahren, seit 2010, also eine lange Durststrecke endlich beendet und ja noch zwei große Marken, es war für Hoeneß das 150. Pflichtspiel für den VfB und für Führich das 200.
Wow, wirklich gute Zahlen dabei und ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Heimsieg gegen Bayer Leverkusen live im Stadion miterlebt habe. Also keine Ahnung, ich kann mich an dieses eine 2010 gar nicht mehr erinnern, ob ich da überhaupt dort gewesen bin. Ja, schön, dass wir auch das endlich mal von der Backe haben und das führt uns dann zum kurzen Blick auf die Lage um die Champions League. Lass uns mal Leverkusen direkt abräumen, weil der VfB dann gegen die gespielt hat am vergangenen Wochenende. Die können tatsächlich nur noch Vierter werden, wenn Hoffenheim in Gladbach und der VfB in Frankfurt beide verlieren und sie den HSV schlagen. Dann sind sie drin, das sollte dann auch von den Toren her reichen, weil das zwischen dem VfB und Leverkusen recht knapp ist. Also das einzige Szenario, dass Leverkusen noch auf Platz 4 hievt, ist Niederlage von Hoffenheim-Stuttgart und eigener Heimsieg. Halte ich für unwahrscheinlich.
Die stehen bei plus 21 Toren, der VfB bei plus 22 und Hoffenheim bei plus 17, also da die schlechtesten Karten. Aber punktetechnisch natürlich die schlechtesten mit 3 Punkten hinten dran.
Genau. Und dann bleibt es bei dem Duell, dann wird aus dem Triell vermutlich ein Duell zwischen Hoffenheim und dem VfB Stuttgart, beide mit Auswärtsaufgaben, Hoffenheim in Gladbach, der VfB in Frankfurt. Fakt ist, der VfB hat's in der eigenen Hand, solange Hoffenheim kein halbes Dutzend schießt, sagen wir es mal so. Also wenn der VfB in Frankfurt gewinnt, ist er praktisch durch und wahrscheinlich auch theoretisch. Hoffenheim müsste dann wirklich mit 6 Toren in Gladbach gewinnen und das, also dann falle ich vom Glauben ab. Ansonsten gilt, der VfB sollte nicht weniger holen als Hoffenheim. Das heißt, kommt Hoffenheim in Gladbach zu einem Unentschieden, braucht der VfB in Frankfurt ebenso einen Punkt. Sonst ist Hoffenheim mit 62 durch. Ein Punkt sollte also mindestens drin sein, aber lange Rede, kurzer Sinn, ohne die ganz großen Rechenschieber auszupacken, gewinn in Frankfurt und du bist drin. Win and in. Ich glaube, du als neuer Basketball-Experte, so kann man das zusammenfassen, oder?
So kann man das zusammenfassen. Und so hat es ja, glaube ich, Hoeneß vor dem Spiel auch zusammengefasst. Wir werden wahrscheinlich 64 brauchen. Jetzt haben sie 61. Die letzten 3 sind in Frankfurt zu gehen, was, glaube ich, also es ist ja nichts, was du auf dem Papier sagen kannst, das ziehen sie garantiert. Dafür ist die Liga nicht schwach genug. Aber ich sehe auch Hoffenheim nicht irgendwas garantiert in Gladbach. Die haben jetzt vor kurzem Dortmund geschlagen, auch wenn die gerade nicht gut waren in Augsburg. Aber ich glaube, gerade in Gladbach, letztes Heimspiel nochmal, da ist Hoffenheim für mich noch nicht automatisch durch, sag ich mal. Aber der VfB, wie gesagt, auch nicht.
Ja, ich meine, dass sich da vielleicht auch viel schon im ersten Durchgang entscheiden wird können. Also, dass du aus Gladbach schon irgendwie eine Tendenz kriegst, in welche Richtung läuft das Spiel, was vielleicht dann auch dem VfB helfen könnte.
Im besten Fall keine rote Karte nach 5 Minuten.
Ja, so. Und Gladbach ist für mich eine absolute Wundertüte. Also denen traue ich alles zu. Die haben, wie gesagt, du hast es angesprochen, Dortmund erst geschlagen. Die haben sich aber, glaube ich, auch zu Hause mal komplett auseinandernehmen lassen. Also, da ist schon alles mal passiert. Und ja, darauf kannst du und solltest du dich und wirst du dich nicht verlassen. Mach dein Ding. Ich finde bei Hoffenheim generell ist für mich alles sehr schwer einzuschätzen. Die Spiele, die ich von ihnen gesehen habe, ist so auch immer komplett Wundertüte. Da ist wirklich zwischen 3-0 und 0-3 alles drin. Und deswegen verlass dich nicht drauf. Konzentriere dich am besten auf das, was vor deiner eigenen Brust ist und zieh das Ding, damit du hinterher auch nicht sagen kannst, also damit du dir das auch nicht vorwerfen lassen musst, finde ich. Das ist immer das, was mich am meisten ärgert. Wenn man sich Dinge irgendwie hinterher vorwerfen lassen muss, das sollte nicht passieren. Und wie ich schon letzte Woche gesagt habe, das Schönste, was es gibt, ist, wenn man Dinge in der eigenen Hand hat. Und das haben sie am Samstag gegen Leverkusen wirklich perfekt durchexerziert. Und jetzt musst du es halt nochmal so machen. Und es ist eine andere Aufgabe, du bist nicht zu Hause, du bist in eines der schwereren Auswärtsspiele der Liga. Ich glaube, darauf können wir uns jetzt schon einigen. Aber der VfB hat gezeigt, zu was er in der Lage ist. Und wenn er das auf den Platz bringt, bin ich da optimistisch. Aber wir wollten euch die Situation einfach mal kurz darlegen. Am Ende kann man hin und her rechnen, aber die Geschichte ist eigentlich genauso kurz zusammenzufassen. Gewinn einfach in Frankfurt, dann bist du Vierter.
Das wird ja ohnehin eine coole Konferenz. Also der VfB oben, auf einmal hast du alle drei ganz unten auf derselben Punktzahl. Also das sind schon Sachen irgendwie in der Liga gerade da vom letzten Spieltag, die du so noch nie wirklich großartig so hattest, vor allem letzten drei nicht. Da wird, glaube ich, doch schon, natürlich je nach Spielverlauf von mir, der ein oder andere Blick aufs Handy fallen im Gästeblock, muss ich schon sagen.
Ein ganz kurzer Eckkurs, muss ich an der Stelle auch sagen, lasse ich mir auch nicht nehmen. Aber das, was Heidenheim da jetzt zuletzt gemacht hat, ist schon ganz geil eigentlich. Ja. Also das nochmal so spannend werden zu lassen, Respekt, muss man echt sagen.
Hätten die dieses kuriose 3-3 in München nicht gefangen, dann wäre das nochmal eine andere Geschichte. Ja, ja. Aber ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt.
Definitiv. Wir werden nachher ausführlich natürlich über das Frankfurt-Spiel sprechen, haben aber jetzt noch ganz andere, wirklich sehr, sehr, sehr gute und sehr erfolgreiche Themen rund um den VfB vom vergangenen Wochenende. Das haben wir gleich für euch nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Werbung.
Christian, du kennst das doch sicher auch.
Was denn, Philipp?
Du hörst deinen Lieblingsfußball-Podcast, der Blick auf den Spieltag ist dran und dann plötzlich Werbung. Was machst du?
Na, ist doch klar. Ich checke die Spiele kurz in der App und schaue mir die Wettquoten an.
Und wo machst du das?
Natürlich bei Bet365 Sportwetten, denn die haben super Quoten. Und weißt du was noch?
Nein, aber das wirst du mir sicherlich gleich sagen.
Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, Neukundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredit sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben.
Okay, wow. Das wusste ich nicht, aber das schaue ich mir gleich mal an.
Eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe finden Sie auf buwei.de. Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Der VfB Stuttgart ist Bundesligist. Herzlichen Glückwunsch. 4 Jahre nach dem Beginn dieser Reise endet sie im Fußball-Oberhaus. Aufsteigerinnen und Zweitligameisterinnen. Und das ist nur noch Party. Das haben sie sich verdient. Daran gibt es gar keine Zweifel.
Es ist unter Dach und Fach, die Frauen des VfB Stuttgart steigen erstmals in die höchste deutsche Spielklasse, in die Fußball-Bundesliga auf und sie sind nicht nur als Aufsteiger mittlerweile fix, sondern auch als Meisterinnen in der zweiten Liga, denn dadurch, dass Sand schon wieder gepatzt hat am vergangenen Wochenende, haben sie 5 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Damit ist ihnen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen, damit ist ihnen auch der Titel nicht mehr zu nehmen. Souveränes 4:1 zu Hause gegen den bereits als Absteiger feststehenden VfL Wolfsburg 2. Die VfB-Frauen in der Bundesliga, das, was vor 6 Jahren begann, ist jetzt quasi vollbracht. Und ich glaube, von unserer Seite gibt es da erstmal nichts zu sagen, außer herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Was da geleistet wurde, ist ganz groß, Felix.
Ja, auf jeden Fall. Großer Glückwunsch. Fand's ganz nett vorhin, als ich mir kurz gegoogelt habe, wenn man VfB-Frauen googelt, kommt gerade auch, wie man es so von Geburtstagen und sowas kennt, Konfetti und so ein bisschen Raketen vor dir und herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg der VfB-Frauen. Also selbst da wird's zelebriert. Hochverdienter Aufstieg, Durchmarsch von der Oberliga. Dann auch so kurz überlegt, bei so vielen Spielen war ich nicht, aber ich war tatsächlich bei dem letzten Spiel, als das noch Obertürkheim war. Das müsste ein Abstieg in Relegation gewesen sein. Elfmeterschießen 2:22. Damals noch legendär mit 9-Euro-Ticket irgendwie hin und her gedüst. Und jetzt sind die halt einfach Bundesligist. Das ist schon ein großes Kino.
Das ist echt großes Kino. Es wurde natürlich wahnsinnig gefeiert. Erstmal rund ums PSV am Sonntagnachmittag. Natürlich dann auch noch auf dem Frühlingsfest in der Stadt. Aber wir haben tatsächlich noch ein paar Töne, beziehungsweise von den Kollegen von VfB TV. Vielen Dank dafür. Hören wir mal, wie die Kapitänin Jana Bäuschlein und der Trainer Nico Schneck sich kurz nach dem 4:1 gegen Wolfsburg und nach dem feststehenden Aufstieg geäußert haben. Bitteschön.
Früh 2 Tore, da hat man schon gespürt auf dem Platz, okay, boah, wir sind einen ganz guten Schritt näher. Ich glaube, wir haben dann vielleicht nicht das Bestspiel heute abgeliefert, aber wir haben auf jeden Fall das gut runtergerissen und haben am Ende des Tages völlig verdient gewonnen. Und jetzt ja, ist einfach nur eine große Freude da, weil letzte Woche doch einiges an Druck aufgekommen ist und dem wir auch standhalten mussten und auch standgehalten haben. Das muss man uns zugute halten, aber jetzt haben wir es einfach geschafft. Wir sind halt Meister geworden, sind halt aufgestiegen vor einem Jahr, undenkbar.
Man sieht immer die Mannschaft, man sieht vielleicht das Staff noch, aber ich glaube, da sind unglaublich viele Leute im Hintergrund, die man vielleicht vergisst. Deshalb ist mir immer wichtig, auch an all die Dank zu sagen, die nicht in der ersten Reihe stehen. Auch Heiko hat einen großen Anteil daran, der die letzten Jahre hier mitverantwortlich war. Und das, glaube ich, ist immer wichtig, dass man bei allem Umbruch auch, bei allem Wechsel, auch wenn viele Spielerinnen gehen, dass diese Dankbarkeit einfach nochmal irgendwie zum Ausdruck kommt.
Ja, also man hört das raus, sowohl bei der Kapitänin als auch beim Trainer. Freude, ja, aber auch so diese Dankbarkeit, die mitschwingt. Auch fand ich schön, wie sich Nico Schneck dann auch bedankt hat, auch bei seinem Vorgänger Heiko Gerber, der natürlich auch sehr, sehr viele dieser Punkte mit dem Team eingefahren hat. Aber vollendet wurde es dann letzten Endes durch sehr souveräne Leistungen und dann vor allem auch durch die Tatsache, dass seit dem Trainerwechsel wirklich nur noch ein Gegentor gefallen ist. Das war jetzt am Sonntag gegen Wolfsburg, davor lange, lange zu null. Und Chancenverwertung. Ne? Also hast du auch am Sonntag gesehen, direkt, ich glaube, 2 der ersten 3 Szenen waren drin, dann führst du nach einer Viertelstunde 2-0, bringst dich auf die Siegerstraße. Und diese Souveränität und diese Selbstsicherheit, die kam wieder ein bisschen zurück mit Nico Schneck und seinem Trainerteam. Und auch dieses Selbstverständnis bei den Spielerinnen, das hast du dann gesehen, dass sie sich auch von diesem Anschlusstor nicht groß aus dem Konzept haben bringen lassen. Dann fällt durch Nicole Biller kurz vor der Pause das ganz wichtige 3:1 und dann bist du einfach auf der Siegerstraße. Lässt dir das nicht nehmen, kriegst dann parallel noch mit, dass Sand sich auswärts in Andernach schwer tut und auch Punkte liegen lässt. Und dann konnte die Feier wirklich starten. Ich mag, Felix, rund um diesen ganzen Kosmos diese Ruhe, die da ausgestrahlt wird beim VfB. Auch von, man hat es gesehen, Fabian Wohlgemuth, Alex Werle da und so. Freude, natürlich ausgelassene Freude, aber dieses, jetzt sind wir da, wo wir hin wollten und jetzt gucken wir, wie wir weitermachen. Das ist schon auch spannend.
Ja, ich finde es irgendwie generell irgendwie einfach so ein schönes Gefühl, immer wenn man diese Spiele irgendwie dann verfolgt oder die Feiereien verfolgt. Das hat irgendwie nochmal was, wie soll ich es formulieren, sowas Lockeres, sowas Normaleres, sowas normaler Fußballmäßigeres als jetzt das große Profigeschäft im Männerfußball in der ersten Liga, Champions League oder sowas. Ist einfach alles noch so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen frischer, normaler, so nahbarer und oder die Fans, die da waren am Sonntag und die Spielerinnen, die sie gefeiert haben, das hat irgendwie alles noch sowas hier und da noch ein bisschen was Natürlicheres, finde ich, irgendwie diese Freude dazu beobachten.
Ja, sehe ich genauso. Und es müssen auch nicht immer die ganz großen TikTok-Gesten und sonstige Sachen sein. Ne? Einfach mal, sich einfach mal freuen. Ja, das ist, finde ich tatsächlich auch richtig cool. Die Saison ist tatsächlich für die VfB-Frauen noch nicht vorbei. Es ist das, was immer angekündigt wurde als das Aufstiegsfeier-Topspiel zum Schluss zwischen Sand und Stuttgart, entwickelt sich dann doch ganz anders. Denn während der VfB als Aufsteiger und Meister feststeht, ist Sand noch auf Platz 3 abgerutscht, weil sie jetzt wirklich 200 Punkte haben liegen lassen, sind von Mainz überholt worden, die aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses vorne stehen, auf Platz 2, auf dem zweiten Aufstiegsplatz. Mainz auswärts in Warbayern beim abgeschlagenen Tabellennetzen kann sich den Aufstieg und den zweiten Platz eigentlich nur noch selbst irgendwie kaputt machen. Tim Walter Voice. Das ist für Sand bitter, weil, wie gesagt, eigentlich lange geplant war, dass beide so ein bisschen Schritt für Schritt beide als Aufsteiger feststehen und dann gibt es eine große Party. Für Sand wird das schwierig, selbst wenn sie gegen den VfB gewinnen sollten, ist es schwer davon auszugehen, dass Mainz nochmal stolpert. Und dann sieht es schon danach aus, dass neben dem VfB Stuttgart eben mit dem ersten FSV Mainz 05 ein zweiter, arrivierter, auch bei den Herren vertretener Bundesligist, den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse bei den Frauen schafft und eben nicht der SC Sand. Und aus VfB-Sicht, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig, dass man es jetzt geschafft hat, weil wir haben das schon mal angesprochen. Nächste Saison kommt Borussia Dortmund mit Alex Popp in die zweite Liga. Du hast Absteiger aus der Bundesliga, die auch nicht ohne sind. Also jetzt einfach da zu sein und sich da in diese Liga hinein manövriert zu haben, super wichtig, super erfolgreich und jetzt ist der nächste Schritt, sich eben da zu halten. Ich glaube, man muss kein Prophet sein, um zu wissen, es wird auch Rückschläge geben, es wird Niederlagen geben, es wird viel mehr Niederlagen geben, es wird vermutlich auch schmerzhafte und hohe Niederlagen in der Bundesliga geben, wenn du dir anschaust, was Bayern, Wolfsburg und so weiter da fabrizieren und auch an Marktwertspielerinnen zur Verfügung haben. Aber am Ende des Tages wird es dann einfach darum gehen, sich in dieser Klasse zu halten. Das muss das Ziel sein und ich glaube, das wird man dann mit guter Planung einfach angehen müssen nächste Saison.
Ja, und es hat ja irgendwie auch, oder hätte was Nettes, wenn diese Co-Produktion von dem Rekordspiel zusammen hochgeht. Stuttgart und Mainz, das hätte irgendwie dann doch was, ohne jetzt irgendwie Gefühle zu Sand zu haben. Das wäre schon ganz nett. Natürlich wird es auch viel, viel Umbruch geben. Ich glaube, 11 Spielerinnen wurden verabschiedet, auch Assistenten. Das ist ja irgendwo schade, weil die haben sie ja auch alle hochgebracht, wurden alle gewürdigt. Irgendwo aber auch normal, wenn der Schritt gegangen wird. Jetzt geht es auch weg von vorm Stadion in Skazi, also die Geschichten. Das hat auch unser Dirk Preis aufgeschrieben in einem Text. Also es wird sich schon einiges verändern, aber wie gesagt, das Ziel ist ja relativ klar, um was es geht.
So ist es. Und das Spiel am Sonntag werden wir auch für euch begleiten. Auch da sind Kollegen Dirk Preis, Philipp Meisel, meine ich, mit Pubquiz on Tour unterwegs zum Spiel nach Sand. Auch riesig, ne? Aber dann natürlich dann Übergabe der Schale, der Meisterschale für die VfB-Frauen. Da sind wir für euch dabei, begleiten das Ganze. Aus VfB-Sicht wird es dann nochmal eine richtig gute Party geben. Party ist das Stichwort, denn gefeiert wurde auch am Samstagmittag auf Platz 1 in Bad Cannstatt. Und da hören wir jetzt nochmal kurz rein.
Und das war's. Der VfB Stuttgart steht im Endspiel in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft der B-Junioren. Und so viel, wie Sie hier sehen, hat es sie gekostet. Bis zur 74. Minute 1:3 hinten gelegen. Und dann gab es einen kurzen Moment, der einen Strafstoß nach Handspiel gebracht hat. Und dann ging's los mit dem VfB. Es folgten 3 Tore, die zwischenzeitliche Führung. Augsburg kam spät noch einmal rein in die Partie. Dann haben sie in der Verlängerung eine rote Karte gesehen. Es hat nicht mehr gereicht. Sie hatten nicht mehr zu geben, aber sie haben diese Mannschaft. Und wer soll sie eigentlich schlagen? Hoffenheim oder Magdeburg haben die Aufgabe. Aber sie haben diese Mannschaft mehr als nur am Rande gehabt. Eine Truppe, die mit 15:0 Toren in 2 Spielen durchgegangen ist, bis in dieses Halbfinale, seit September nicht mehr verloren hat. Und warum, haben wir ja wohl bewiesen bekommen.
Die U17 des VfB Stuttgart in einem wirklich unfassbaren Spiel setzt sich mit 5:4 nach Verlängerung gegen den FC Augsburg durch, steht im Finale um die deutsche Meisterschaft. Wir haben es gerade noch im Originalkommentar von Uli Hebel gehört. Damals hieß es noch Magdeburg oder Hoffenheim ist der Gegner im Finale. Mittlerweile steht fest, es ist die TSG Hoffenheim. Die hat das zweite Halbfinale mit 5:1 in Magdeburg gewonnen. Und am kommenden Samstag, 11 Uhr, steigt das Finale um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft im Dietmar-Hopp-Stadion zu Hoffenheim. Leider ein Auswärtsspiel für den VfB. So, TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart ist das Finale bei den U17-Junioren. Aber Felix, was war das für ein Spiel? 1:3 hinten, 4:3 vorne, noch das 4:4 bekommen und dann in der Verlängerung 5:4, brutaler Kick.
Ja, vor allem eine brutale Truppe. Also ich würde jetzt ja lügen, wenn ich jetzt jedes Spiel davon verfolgt hätte, aber da habe ich schon relativ lange zugeschaut bei dem im Stream. Ich glaube, vor Ort war es sogar kostenloser Eintritt, also auch sehr cool, da so viel Präsenz drauf zu setzen. Aber ich finde es vor allem dann besonders, meine, in ihrer normalen Runde hatten sie es öfter ein bisschen knapper, aber eben in letzter Zeit 9-0 Hannover, 6-0 KSC, nächste hat auf einmal im Halbfinale 1-3 hinten gegen Augsburg. Dann lässt sich auch halt davon nicht irgendwie kalt werden oder irgendwie das Spiel ziehen lassen, machst noch das 3-3, gehst in Führung, jetzt ist ja eigentlich schon über 90 ziehen können, dann kriegst du doch noch einen Ausgleich, was auch Augsburg natürlich Qualität hat. 5-4 nach Verlängerung, also vollkommen verrücktes Spielen. Jetzt gehen sie dann ins Duell gegen Hoffenheim.
Was vor allem spannend war mit Blick auf dieses Spiel jetzt gegen Augsburg ist, und gerade wenn man die Spiele davor gesehen hat, ich habe jetzt auch nicht alle gesehen in der Saison, aber zumindest die aus den letzten Wochen, fast alle, ist das natürlich durch dieses 9-0 gegen Hannover, dieses 6-0 gegen den KSC und so, du hast natürlich ein Selbstverständnis gehabt. Und fast schon, wir spazieren über die Gegner hinweg. Und das wurde ernsthaft auf die Probe gestellt am Samstag gegen Augsburg, weil du plötzlich hinten lagst, weil du hinten dir auch die Unsicherheiten geleistet hast, weil Augsburg effektiv war und dann nach der Pause das 3-1 macht und du denkst so, wow, das ist jetzt eine richtige Aufgabe. Und trotzdem hattest du nie das Gefühl, das hat man auch gemerkt bei Daniel Jungwirth an der Seitlinie, dass man da den Kopf verloren hat, dass man die Fassung verloren hat. Dann hat man gesehen, 60 Minuten gespielt, 65 Minuten gespielt, 1-3, okay, ist noch genug Zeit. Vielleicht hat man sich auch ein bisschen an das VfB-Spiel in Hoffenheim erinnert in der Woche davor, man weiß es nicht, aber diese Ruhe zu bewahren, wir wissen, was wir können, wir haben heute nicht unseren besten Tag, wir sind defensiv nicht stabil genug, Augsburg macht das gut und trotzdem immer an sich zu glauben. Dann hat es einen Elfmeter gegeben, der sie dann rangebracht hat, einen Handelfmeter, und dann kam kurz darauf der Ausgleich, dann hast du auch gemerkt, das hat mit den Augsburgern was gemacht. Muss auch gestehen, als es 4-3 gefallen ist, habe ich auch gedacht, das war's. Ja. Deswegen auch an der Stelle nochmal Respekt an Augsburg, dass sie da nochmal zum 4-4 zurückgekommen sind, aber in der Verlängerung, wo ich übrigens ein bisschen hin und her gerissen bin, also im Nachhinein ist es gut gewesen für den VfB, dass es diese Verlängerung gab, weil er körperlich überlegen war. Augsburg hat in der vergangenen Woche schon mal Verlängerung spielen müssen, hat dann früh in der Verlängerung das 5-4 gemacht, auch noch in Überzahl agiert. Also vor dem Hintergrund war die Verlängerung für den VfB nützlich und hat ihn sozusagen ins Finale gebracht. Ich weiß trotzdem nicht, ob es in diesem Juniorenbereich so sinnvoll ist, so eine Verlängerung zu spielen, weil du hast schon bei vielen gesehen, dass sie echt am Zahnfleisch gingen und ob es nicht vielleicht dann doch klüger ist, gleich ein Elfmeterschießen zu machen. Das sind nur Fragen, die ich mir gestellt habe, weil in der Verlängerung natürlich auch die Qualität dann deutlich abgenommen hat. Völlig verständlicherweise. Wir reden hier von jugendlichen Spielern, die bei Mittagshitze, die Sonne knallt von oben, es sind jetzt zwar noch keine 30 Grad, aber jeder, der mal Fußball gespielt hat, auch bei 20 Grad und strahlendem Sonnenschein, weiß, wie das ist. Das ist denen ja nicht zu verübeln. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich meine, dass es früher auch mal anders war. Und zum Beispiel in der Youth League wird ja auch keine Verlängerung gespielt, wenn es danach 90 Minuten unentschieden steht. Aber in dem Fall hat dem VfB die Verlängerung ganz klar in die Karten gespielt und ihn mit ins Finale gebracht, weil wer weiß, Elfmeterschießen wissen wir dann auch wieder. Gegenargument, das ich mir gerade selbst gebe, ist dann natürlich ein bisschen Lotterie und kann dann auch den besseren Verein dann natürlich ins Hintertreffen bringen. Also ich glaube, da unter dem Strich, also es war für mich, ich habe es dann auch im Stream geschaut, davor gegen den KSC war ich dort, absolute super Ouvertüre vor dem Leverkusen-Spiel. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt und diese Mannschaft, das merkst du auch, ich finde, das merkst du bei jeder dieser Juniorenmannschaften beim VfB, die Erfolg haben, ist dieser Zusammenhalt und dieses total an sich Glauben. Also dieser Jubel nach dem 4-3, wo man sich schon im Finale gewähnt hat, der hat, glaube ich, alles gezeigt und auch im Zusammenspiel mit den Zuschauern, dann nochmal die VfB-Fahne in die Höhe gereckt. Das ist eine Mannschaft, die weiß, was sie kann und die jetzt, und ich glaube, gerade mit Blick auf das Finale bei der TSG Hoffenheim, die, und da habe ich auch das Spiel gesehen, 5-1 in Magdeburg gewonnen haben, gerade mit Blick auf diesen Gegner wird das ganz wichtig sein, dass du da nicht glaubst und auch da mit Rückschlägen umgehst. Das ist, würde ich sagen, ein Spiel auf Augenhöhe, auch aufgrund der Tatsache, dass es eben für den VfB ein Auswärtsspiel ist.
Ja, ich glaube, du willst es ja auch dann, wenn wir sind im U17-Bereich, aber auch trotzdem, auch die hatten ein Derby. Hoffenheim ist zwar kein Derby, ich glaube auch ein Spiel, wo du schon nur 17 vielleicht ein bisschen mehr Lust hast, schon intrinsisch die zu schlagen, als jetzt vielleicht Magdeburg, was jetzt die so ein bisschen Lokalduell angeht. Hoffenheim ist ja auch bekannt für Top-Jugendarbeit, also das wird schon eine spannende Geschichte.
Exakt, und ich glaube, es ist sogar eben aufgrund dessen auch nochmal eine besondere Konstellation, weil du auch, glaube ich, deinem großen Konkurrenten aus der Region zeigen willst, wir sind die Nummer 1 und nicht ihr. Ja, deswegen auch eine ganz spannende Konstellation. Samstag 11 Uhr, wie gesagt, auswärts in Hoffenheim. Es wird aber auch ein Stream geben auf YouTube. Ich meine, die Kollegen von Sky zeigen es auch in ihren Kanälen, aber es ist auch for free auf YouTube zu sehen. Also für alle, die sich nochmal vorbereiten wollen oder nicht wissen, wie sie die Zeit rumkriegen bis zum Spiel oder auf dem Weg auf der Autobahn nach Frankfurt sich befinden und eine gute Internetverbindung haben.
Ja, im Zug, warum nicht? Ja,
das Ding ist zu sehen, 11 Uhr geht's los, und auch da werden wir natürlich sehr ausführlich für euch berichten. Dann verständlicherweise, aber ich hoffe, Nico Willig sieht es uns nach, stellen wir kurz fest an der Stelle, dass der VfB in der dritten Liga, der VfB 2, bei Hansa Rostock nach einem echt turbulenten Spiel mit 3-5 verloren hat. Auch da früh in Führung gegangen, dann in Rückstand geraten, dann sich nochmal rangekämpft und am Ende nochmal das 3-5 kassiert. Riesenspiel vor Riesenkulisse auch in Rostock, wie man es ja auch schon kennt. Sicher eine Riesenerfahrung für die Jungs. Für Punkte hat es nicht gereicht, aber ich glaube, die hat man beim 6-1 gegen Essen zumindest in der Woche davor ausreichend geholt und sein Können unter Beweis gestellt. Letzte Partie für den VfB 2 in der dritten Liga könnte gar keine bessere und schwere Aufgabe sein. Samstag 13:30, da der 38. und letzte Spieltag in der dritten Liga, das ist eine 20er Liga. Alle zeitgleich Samstag 13:30 und der VfB 2 empfängt den bereits als Meister feststehenden Aufsteiger VfL Osnabrück. Ein Spiel, dessen sportlicher Reiz nicht mehr der allergrößte ist, aber ich glaube, Nico Willig und seine Jungs haben Bock, vielleicht dem Meister am letzten Spieltag nochmal in die Suppe zu spucken. Und theoretisch ist es ja auch so, dass du ja nochmal ein Pünktchen holen kannst, vielleicht um auch den einen oder anderen Platz zu klettern.
Das ist richtig. Und ich meine, Osnabrück war eh schon am Feiern, hat jetzt am letzten Spieltag viele Jugendspieler gebracht bei dem 1:1 gegen Ulm. Das weiß ich auch nur, weil ich jetzt in Ulm bin, sondern ich das Spiel nicht auf dem Zettel gehabt.
Was man halt so alles weiß und mitkriegt, wenn man in Ulm
natürlich.
Ist.
Ja, natürlich. Genauso ob die Frage, ob vielleicht der U17-Trainer des VfB dann bald hier aufkreuzt, aber das wird man alles nach dem Sommer sehen. Aber die, wie gesagt, VfB 2 ist so früh schon durch gewesen, wenn auch nicht rechnerisch, dann zumindest mental schon so früh der Klassenerhalt fix gemacht in dieser dritten Liga, die alles andere als einfach ist. Also ja, so ein bisschen Muster ohne Wert, aber ey, wirkt gerade zu Hause gegen Aufsteiger, warum nicht?
So ist es. Und für die U19 ist jetzt kein Pflichtspiel gewesen am Wochenende, aber man hat Zeit, sich vorzubereiten auf das große Highlight, DFB-Pokalfinale in Potsdam, 22. Mai, um eine Stunde vorverlegt, 17 Uhr gegen den VfL Wolfsburg. Wir sind auch da in Kontakt mit Tobi Rathgeb. Schöne Grüße an der Stelle. Vielleicht gibt es auch nochmal das ein oder andere Gespräch im Vorfeld dieses großen Finals. Und auch da werden wir natürlich vollumfänglich für euch berichten. Spannend ist, dass die Wolfsburger in ihrer Liga super durchmarschiert sind als Erster und dann in dem ersten K.O.-Spiel mit 1:5 gegen den SC Paderborn untergegangen sind und sich dementsprechend mittlerweile auch aus dem Meisterschaftsrennen bei den A-Junioren verabschiedet haben. Also auch die Wolfsburger haben jetzt genug Zeit, 10 Tage noch, um genau zu sein, um zu gucken, wie sie sich perfekt vorbereiten auf dieses Pokalfinale.
Ich hätte noch eine kurze Zusammenfassung am Start für unsere NLZ-Parts quasi, so ein bisschen als Vorlauf für das Saisonfinish, weil ich habe das irgendwo gesehen online und war dann echt kurz so, okay, das ist einiges, was hier vor einem steht oder was hier geleistet wurde. Die U17 vom VfB haben wir besprochen, steht im Meisterschaftsfinale. Die Frauen-U17 steht auch im Pokalfinale. Die zweite Mannschaft steht im WFV-Finale. Die zweite Frauenmannschaft ist aufgestiegen. Die erste Frauenmannschaft ist aufgestiegen. Die U19 der Herren-Männer steht im Pokalfinale. VfB 2 früher Klassenerhalt und ein bisschen Überleitung Richtung Frankfurt. Die erste Mannschaft spielt erneut europäisch. Und erneut die Pokalfinale. Also da ist eigentlich wahrscheinlich sogar noch irgendwas vergessen, wahrscheinlich noch andere Jugendbereiche genauso erfolgreich, aber allein alles, was über der U17 bei Frauen und Männern passiert ist, das ist ja eine Wahnsinnssaison.
Schnitt. Und damit bleibt uns nichts anderes übrig, dem ist nichts hinzuzufügen, als vorauszuschauen. Felix hat es angesprochen. Samstag 15:30, alles zeitgleich, 34. und letzter Spieltag. Der VfB Stuttgart gastiert bei Eintracht Frankfurt. Es ist der Showdown um die Champions League Qualifikation für den VfB und Felix, als gibt ja immer diesen Termin, wenn der Bundesliga Spielplan rausgeht und ich weiß noch, als der zur vergangenen Saison rausgekommen ist und wahrscheinlich schaue ich so wie viele andere immer, was ist am 34. Spieltag? Und da siehst du Frankfurt auswärts und mein erster Gedanke war, könnte auch einfacher sein als so ein Spiel und irgendwie bleibe ich dabei, obwohl die Saison der Frankfurter ziemlich irgendwie Grütze ist bisher.
Ja, also Frankfurt ist halt schon, also Heimmacht will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall halt ein Stadion. So, da fährst du halt wohin, da da ist eine gewisse Stimmung drin, eine gewisse Grundstimmung immer drin, auch wenn gerade nicht so wirklich viel läuft. Also wahrscheinlich war auch schon mal besser letzten Jahre, logischerweise. Aber es ist ein Auswärtsspiel, das du immer ernst nehmen musst, einfach wegen der Kulisse, wegen diesem Stadion. Da wird dir erstmal nichts geschenkt. Auf dem Platz ist eine andere Geschichte, aber auf den Rängen wird dir absolut nichts geschenkt in Frankfurt. Und auch da willst du natürlich immer gerne im letzten Spiel ein Heimspiel haben. Das haben sie diesmal nicht geschafft. Das muss halt der VfB das schaffen, was sie in der Hinrunde geschafft haben. Punkt Hoffenheim, Sieg Leverkusen, Sieg Frankfurt. Das quasi nochmal wiederholen, um in die Champions League einzuziehen.
Wir haben im ersten Teil viel über den VfB und die Konstellation um Platz 4 gesprochen. Lass uns einen kurzen Perspektivwechsel machen. Eintracht Frankfurt hat noch die Chance, Platz 7 zu holen und sich für die Conference League zu qualifizieren. Man muss ehrlich sein, die wollten natürlich eigentlich wieder in die Champions League. Dann wären sie wahrscheinlich sehr, sehr gerne in die Europa League, wo übrigens in der nächsten Saison das Finale in Frankfurt stattfindet. Das heißt, das wäre so ein bisschen ihr Wettbewerb gewesen. Alles nicht mehr möglich. Sie können aber noch Siebter werden und sich für die Conference League qualifizieren, wenn Freiburg vor ihnen, die zu Hause gegen Leipzig spielen, patzt und sie auch das bessere Torverhältnis haben, gewinnen sollten. Darf auch nicht vergessen, dass sogar der FC Augsburg, was ist da passiert? Der FC Augsburg hat auch noch eine Chance auf Platz 7 und die ist noch nicht mal so unrealistisch. Wenn Freiburg und Frankfurt nicht gewinnen und Augsburg gewinnt, spielen, ich meine, auswärts irgendwo bei Union oder sowas.
Dann, ja, Union. Ja.
Bei Union, dann ist der FC Augsburg in der Conference League.
Und warum finde ich, dass das am verdiensten wäre? Wenn ich so drauf gucke,
ja.
Freiburg, ich meine, die haben ihr riesen Highlight im Europa-League-Finale, klar, könnten sich darüber die Champions League sichern, wenn sie das Ding ziehen würden, könnten aber auch nochmal rausfallen, stehen auf 44 Punkten, Frankfurt 43, Augsburg 43. Da hat Frankfurt das beste Torverhältnis, danach sind es relativ eindeutige Unterschiede, immer 5 und 4 Tore Unterschiede. Irgendwie habe ich so das Gefühl, auch wenn ich auf diese Frankfurt-Saison drauf schaue, es hätte sich irgendwie auch Augsburg am meisten verdient, sich da noch irgendwie reinzuarbeiten, witzigerweise. Und deswegen ging auch der Blick so ein bisschen nach Hamburg, weil hätte Freiburg dort gewonnen, das haben sie verloren, wäre es für Frankfurt um nichts mehr gegangen in diesem Spiel. Und jetzt geht es zumindest um die Conference League. Ich weiß nicht, wie groß das Argument dann für den Verein und für Spieler und für Kaderplanung ist, aber es geht halt nochmal um was. Und du kannst eine Saison noch irgendwie retten, dass du halt doch europäisch spielst, auch wenn du unter deinen Verhältnissen geblieben bist. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, tatsächlich.
Das ist für mich nämlich die Kernfrage, die ich dir stellen wollte. Ist das gut? Ist das schlecht? Oder ist es egal? Ich meine, Philipp Meisel, schöne Grüße an der Stelle. Du sagst mir egal.
Ja.
Geh hin und gewinn das Spiel. Paraphrasiert dargestellt. Aber ich bin da hin und her gerissen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, am Sonntagnachmittag, als ich die Ergebnisse verfolgt habe, wäre mir gar nicht so unrecht gewesen, wenn Freiburg in Hamburg gewonnen hätte, irgendwie. Weil dann wäre das unter Dach und Fach. Und bei Frankfurt würde es vermutlich nur noch darum gehen, keine Ahnung, wer holt sich noch möglicherweise irgendwelche Verträge, wer macht auf sich aufmerksam. Es steht mittlerweile fest, dass es mit Trainer Riera, also ich glaube, soweit können wir uns aus dem Fenster lehnen, nach der Saison nicht mehr weitergeht. Finde ich wiederum allerdings gut, dass sie nicht auch noch nach dem Dortmund-Spiel, also jetzt noch vor dem 34. Spieltag, rausgeschmissen haben. Also es ist so ein bisschen Hängen und Würgen wirklich bei Eintracht Frankfurt. Die sind massiv enttäuscht, die haben keine gute Stimmung. Auch wenn man sich da ein bisschen umhört, das ist, also wenn man sich dann darüber Gedanken macht, ja, sie haben jetzt tatsächlich noch die Chance. Einerseits ist es Hoffnung, andererseits ist es so ein bisschen dieses, wollen wir das überhaupt? Aber ich glaube, ja, sie haben die Chance und sie werden darum kämpfen, da bin ich mir sicher.
Ja, vor allem irgendwie, man fängt da, oder ich fange dann zu schnell an, das Spiel zu locker zu nehmen, weil es halt einfach nicht wirklich läuft bei Frankfurt. Da war ja vor kurzem, als sie gegen Hamburg verloren haben, glaube ich, sogar irgendwie dann Support eingestellt worden. Und du kannst immer irgendwelche Argumente finden von, spielen sie jetzt gegen den Trainer? Müssen sie nicht mehr machen, weil es ja vermutlich eher rum ist nach Saisonende. Ja, also es gibt mir irgendwie nichts außer die Paarung, dass du in Frankfurt ran musst, gibt es für mich nicht viel Argumente, wo ich sag, das macht mir wirklich ernsthafte, logische Angst, weil eben Frankfurt nicht gut drauf ist. Und du hast es mich ja vorhin gefragt, aber auch schon bei WhatsApp gefragt. Und das geht fast Richtung Philipp wahrscheinlich. Solange du halt so eine Leistung bringst, wie gegen Leverkusen, kann es für Frankfurt noch um was gehen, wie es will, dann ist der VfB die bessere Mannschaft. So, das ist so die recht simple Rechnung, aber wer weiß, vielleicht zaubern sie halt doch auf einmal irgendeine Leistung raus, weil es doch noch um Platz 7 geht. Ist halt schwer einzuschätzen, aber eigentlich rein logisch, die Saison verfolgend, muss man jetzt nicht die riesen Angst haben vor Frankfurt, aber halt doch einen gewissen Respekt.
Ich bin hin und her gerissen, weil einerseits finde ich, auch da könnte es relevant sein, zum Beispiel, wie steht es in Freiburg? Ich kann mir vorstellen, Leipzig hat sich jetzt für die Champions League qualifiziert. Ich kann mir vorstellen, dass Freiburg da recht schnell 2-0 führt. So, und damit auch Frankfurt ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen wird. Es kann aber auch natürlich auch da andersrum sein. Ich glaube auch da, das ist das Spannende. Es gibt für den VfB ein Parallelspiel in Gladbach von Relevanz. Es gibt für Frankfurt ein Parallelspiel in Freiburg von Relevanz. Und die könnten beide schon ein bisschen definieren, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja? Ich meine, es kann ja der ganz kuriose Fall eintreten. Ich will es jetzt nicht beschreien. Aber lass mal Hoffenheim in Gladbach deutlich hinten liegen und Freiburg gegen Leipzig. Und in Frankfurt steht es 1-1 und beiden läuft das Ergebnis rein.
Ja.
Ja? Könnte ja sein. Glaube ich nicht. Aber wäre so ein Ding. Dann wäre ich gespannt, was da dann passiert. Aber das ist wirklich Reich der Fabeln. Mir geht's eher, und das hast du, glaube ich, gerade angerissen, jetzt unabhängig von der Tabellenkonstellation, darum, dass der VfB, ich meine zuletzt auch auswärts, du wirst gleich sicher die Daten präsentieren, ich meine, der letzte Auswärtssieg war in Augsburg. Das war das 5-2, das ist auch schon ein bisschen her. Immer wieder solche Dellen-Auswärtsspiele hatte, würde ich sie jetzt mal nennen. Also, auch bei Gegnern, die eigentlich angenockt waren und keinen guten Flow hatten. Ich erinnere beispielsweise allen voran an Heidenheim und St. Pauli. Da bist du hingefahren.
Mainz auch noch.
Mainz, wobei die fast schon noch im Kommen waren. Aber ja, meinetwegen rechnen wir das auch noch ein. Aber gegen Gegner, wo du sagst so, könntest du packen, bist du besser. Du kommst mit der breiten Brust, bei denen ist so ein bisschen schlechte Stimmung. Und du fährst hin und legst irgendwie das Spiel auf dem Tablett hin. Und das darf nicht passieren. Ich glaube es nicht, weil es auch der 34. Spieltag ist, weil es nicht irgendwie der 25. Spieltag und du hast davor 3 Wochen Euroleague gespielt. Und dass es irgendwann mal so weit kommen muss, das hatten wir auch, dass man sich dann irgendwann eine kleine Delle oder eine Leistungsdelle, eine Auszeit nimmt, was nur menschlich ist. Deswegen, aufgrund der Tatsache, dass es der 34. Spieltag ist, glaube ich es nicht. Aber auswärts hat der VfB zuletzt, ne, wir müssen auch beim Hoffenheim-Spiel, trotz des 3-3 dürfen wir nicht vergessen, dass auch da die Leistung nicht gut war, ja, bis kurz vor Schluss. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen eine Denksportaufgabe gibt. Kann der VfB nach Augsburg mal wieder auswärts souverän auftreten mit breiter Brust und zeigen, wer die bessere Mannschaft ist? Die Frage stelle ich mir.
Ja, ich verstehe, wo du herkommst. Ich meine, stimmt, es war Augsburg letztes Spiel. Danach kam halt auswärts München, auswärts Hoffenheim. Das sind natürlich auch beides gute Teams. In München musst du es irgendwo einrechnen. In Hoffenheim, aber oft angesprochen, war die Leistung nicht so, wie du es wolltest. Und ich muss auch sagen, ich hatte irgendwie vor diesem letzten Block, also vor allem nach Hoffenheim, irgendwie von Beginn an schon so ein bisschen ein mulmigeres Gefühl für das Auswärtsspiel in Frankfurt als fürs Heimspiel gegen Leverkusen. Okay. Einfach wegen diesem Aspekt von Heim und Auswärts. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl, okay, Leverkusen werden die zu Hause packen. Und ein bisschen mehr mulmig, wie bei dir, glaube ich, auch, ist irgendwie Frankfurt. Ich glaube, einfach nur wegen der Paarung, wie sie dasteht. Aber man muss, glaube ich, positiv reingehen, sowieso immer, aber noch mehr nach diesem Leverkusen-Spiel. Würdest du jetzt nach diesem Hoffenheim-Spiel nach Frankfurt fahren, hätte ich noch mehr Bedenken. Aber dieses Leverkusen-Spiel muss schon ein sehr gutes Gefühl geben eigentlich.
Das ist so. Und zu Frankfurt haben wir, glaube ich, schon viel gesagt. Atmosphärisch ist das echt so meh. Sie sind mit dem Trainer nicht zufrieden. Ist total Bullshit, habe ich mir sagen lassen.
Wird ja, das da teilweise doch keiner vom Balkon für ihn.
Ja, also ja, es gilt als eigentlich sicher, dass mit Riera dann Schluss ist nach der Saison und man noch eine Art Neuanfang wagen möchte. Da sieht man übrigens auch, wie schnell das ist. Ne? Champions League Quali, das ist nicht selbstverständlich, auch aus VfB-Sicht, auch jetzt, selbst sollte es die Euroleague werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass du wieder in den Top 6 bist, dass du dich international qualifizierst. Dazu reicht jetzt eben ein Blick nach Frankfurt, die zeigen, wie man es nicht macht. Kam ein bisschen überraschend für mich, wenn ich ehrlich bin. Aber nichtsdestotrotz eine Mannschaft, die halt über sehr, sehr viel gute Fähigkeiten, über talentierte Spieler verfügt. Und was die Zahlen so sagen, das weiß ein Felix Mahler.
Der Main VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Frankfurt gegen Stuttgart, Felix. Ein unglaublich Traditionsduell. Also ich glaube, eines der häufigsten Duelle wahrscheinlich in der Bundesliga, ne?
Das auf jeden Fall. Da habe ich auch nachher nicht an Spielemenge, aber auch eine andere Daten dazu. Fangen wir mal an mit den Bundesliga-Daten. Zuerst Frankfurt genannt, dann der VfB nach der Paarung. Sind bei Platz 7 mit 59 Toren die Frankfurter, der VfB auf der 2, auch nicht mehr geteilt, sondern alleine auf der 2 mit 69 Treffern. Torschüsse sind Platz 12 gegen Platz 3, auch das ein deutlicher Unterschied. Und dann kommen wir zum Hauptproblem von Eintracht Frankfurt, die Gegentore. Die stehen da auf Platz 3, was in dem Hinsicht ja immer umgekehrt ist, also nicht gut. 63 Gegentore, der VfB auf Platz 14 mit 47. Nur Wolfsburg und Heidenheim sind noch schlechter als die SGE. Und das sind beides Teams, die ja am letzten Spieltag noch um Abstieg spielen. Ballbesitz Platz 5, 53%, gegen Platz 3, 56%. Passquote Platz 6 mit knapp 85% und der VfB auch mit ein bisschen mehr als 85% bei Platz 4. Also das ist tatsächlich relativ ausgeglichen, was so, ich sag mal, das Spielerische da angeht. Flanken aus dem Spiel, Platz 15 gegen die 2, da ist der VfB weiter immer oben dabei. Und auch hier nochmal, so weit entfernt sind sie gar nicht so häufig. Platz 5 gegen Platz 6 in insgesamt gewonnenen Zweikämpfen. Also auch das wird interessant, weil der VfB ja seine Stärke hat. Kopfballduelle, da ist Frankfurt nicht so ganz da. Auf Platz 17 der VfB auf der 5. Und wieder Daten, die wie so häufig leicht besser sind für den Gegner, aber jetzt nicht drastisch für den VfB. Laufdistanz Platz 9 gegen Platz 11, Sprints Platz 9 gegen Platz 11, intensive Läufe Platz 7 gegen 13, und auch die Karten und Fouls sind jetzt nichts groß Nennenswertes. Platz 14 bei den Karten bei Frankfurt, Platz 11 beim VfB, Fouls am Gegner Platz 9 bei der SGE und Platz 13 bei den Stuttgartern. Und dann kommen wir zu Tabellen und Bilanz und zu dem, was wir angesprochen haben, sie sind halt so ein bisschen dem hinterher, was sie eigentlich ja an Anspruch haben mittlerweile. Ist ja auch noch nicht immer so, aber letzten Saisons ist Frankfurt schon so ein bisschen Vorreiter gewesen. Platz 5 im Marktwert, der VfB auf der 6, tatsächlich mal höher, wenn es auch nur 5 Millionen sind gerade, aber sie sind höher. Tabelle Platz 8, 43 Punkte, der VfB auf der 4 mit 61 Stück. Wie sich ja die Mannschaften da gegenseitig betteln, haben wir ja schon angesprochen. Rückrundentabelle Platz 11, 17 Punkte bei Frankfurt, der VfB auf der 4 mit 29 Punkten. Und auch hier, das ist auch, da war die SGB schon mal deutlich besser, Heimtabelle Platz 10 nur, die Frankfurter, der VfB auswärts auf Platz 6 und dann noch ein paar weitere Geschichten zum Spiel. Nochmal Thema Gegentore, 63 Stück bei Frankfurt, zuletzt 2000, 2001 waren es mehr, 68 Gegentore, das hat damals in die zweite Liga geführt, also das sehen wir nochmal, wie schwach das da defensiv ist, der VfB, wie gesagt, die zweitmeisten Tore, und von diesen 69 Stück sind 61 Treffer aus dem laufenden Spiel heraus, das sind nach den Bayern ebenfalls die zweitmeisten, und weil wir es so oft ansprechen, auch das hat die Bundesliga dazu geliefert, ligaweit niedrigster Anteil von 12%, was Tore aus Standards angeht. Also da ist im VfB schon relativ klar, wie sie spielen und wo sie ihre Tore herbekommen. Und auf Dimirovic 31 Tore zusammen erzielt, ist auch das torgefährlichste nicht-bayerische Duo dieser Bundesliga-Saison. Undav ist auch hier anzusprechen, der ist gegen Frankfurt gerne mal dabei. 4 Tore in 4 Spielen, so ein bisschen auch Lieblingsjäger, wenn man es so nennen möchte. Frankfurt muss hier die meisten Gegentore nach Flanken hinnehmen, 18 Stück. Das können zum Beispiel einem Leveling in die Karten spielen, der jetzt bei 6 Toren nach seinen Flanken steht. Wir hatten mal Elber 95, 96 mit 7 Flanken zu Toren, also auch da kann er noch anschließen an Top-Marken, und das, wie gesagt, absolutes Traditionsduell. Es gibt eine absolute Torgarantie hier auch, mit Eintracht-Beteiligung 122 Treffer, nur in Partien der Bayern durfte öfter über ein Tor gejubelt werden, also ich denke, ein 0-0 ist relativ ausgeschlossen am Sonntag. Und dann auch das, vorhin hatte ich so ein bisschen NLZ-Zusammenfassung, auch hier nochmal der Blick auf die Champions League Punkte, 61 hat der VfB gerade. Es hat in den letzten 10 Jahren 6-mal gereicht für eine Top-4-Platzierung und damit eben Champions League. Um sicher zu gehen, brauchen sie 64 Punkte. Das hat 9 aus 10-mal gereicht. Also auch hier nochmal die Bestätigung, wie du es auch angesprochen hast, dieser Leistung des VfBs. Sie würden absolut hochverdient in die Champions League einziehen. Und auch da, weil man ja auch so gerne Saisons vergleicht, letzte Saison waren es nach 34 Spieltagen 50 Punkte. Es werden also 11 bis 14 Punkte mehr sein. Das ist auch brutal. Und was auch vielleicht nochmal zeigt, dass die Saison doch dann auch ein bisschen unglücklich ist, was die Champions-League-Qualifizierung angeht. 2-mal, das sind die niedrigsten Punktzahlen, die gereicht haben für die Champions League, waren 55 Punkte. Das sind wir schon bei 6 Punkten weniger oder 9 Punkten weniger. Das ist schon deutlich, deutlich weniger. Also der VfB würde hier normalerweise auch jetzt schon, aber spätestens, wenn sie in Frankfurt gewinnen, natürlich hochverdient in der Champions League einziehen. Und das, wie wir auch schon oft angesprochen haben, in der Saison mit dreifach, vierfach Belastung bis dann in den März hinein, das ist schon eine ganz große Leistung.
Vielen Dank. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und ich glaube, und das ist ja so ein bisschen das, vielleicht auch dieses zweischneidige Schwert, in dem man sich gerade so ein bisschen befindet in dieser Woche zwischen dem 33. und 34. Spieltag. Man ist sich sicher, und es gibt, glaube ich, keine zwei Meinungen darüber, dass der VfB eine sehr gute Saison gespielt hat. Mit 61 Punkten, jetzt du hast es gesagt. Und trotzdem musst du jetzt diesen letzten Schritt gehen. Das hast du bei Demirovic und Co. gemerkt am Samstag. Und ihn jetzt am Ende nicht zu gehen, wäre dann schon noch eine kleine Enttäuschung. Ich glaube, so ehrlich müssen wir sein. Trotz der guten Saison, aber sich das jetzt nochmal nehmen zu lassen, ich glaube, das kann keiner wollen, das will keiner. Sebastian Hoeneß kommuniziert das ja auch sehr offensiv, sagt, wir wollen jetzt in die Champions League. Und dementsprechend ist es noch dieser eine Schritt, der zu gehen sein wird. Ich musste bei deinen Daten ein bisschen noch an das Hinspiel denken, obwohl das, glaube ich, gar keine Aussage mehr hat. Das war noch Dino Topmöller, glaube ich, an der Seitenlinie bei Eintracht Frankfurt. Früh 0-1 hinten gelegen, dann Fehler Kauer Santos. Demirovic bedankt sich, hat man 2-1 geführt, kurz vor Schluss 2-2 und dann eben Nico Nati, meine ich, 87. Ja. oder sowas, mit dem 3-2. Auch das, wir sehen viele Tore, teilweise wildes Spiel. Ich glaube, das hat sich bei der Eintracht so ein bisschen nicht geändert. Also ich glaube, auch auf 0-0 wird es nicht hinauslaufen, da sind wir uns, glaube ich, sehr sicher. Ja.
Nee, und ich fühle das voll mit. Das ist so ein komisches Mittelding aus. Du weißt genau, selbst wenn das nicht klappt am Samstag, haben die eine überragende Saison gespielt, spielen wieder europäisch. Aber auf der anderen Seite wärst du natürlich doch so ein bisschen enttäuscht, weil du halt weißt, sie wäre drin, die Königsklasse. Ja, aber gucken wir mal, wie es ausgeht am Samstag. Ich bin positiv gestimmt.
Und dann gucken wir mal auf die Spieler des Gegners.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Die Player to watch, Felix. Du hast ja einen rausgesucht, der sich auch noch WM-Hoffnung macht, ne?
Ja, mit Nathaniel Brown. Wir haben da auch so ein bisschen Nationalmannschaftsduell, also ob es Positionen betrifft mit Mittelstädt und ihm. Oder wenn er eben gegen Lieveling, Führig, wie auch immer so hin und her tauschen, dann eben anlaufen werden, die beiden gegen den Frankfurter. Auch der immer noch nur 22 Jahre alt. Mittlerweile auch schon einen Marktwert von 35 Millionen angesammelt bei den Kollegen von Transfermarkt.de. Einer, der, wenn er fit ist, immer spielt, hat nur ein Ligaspiel krank gefehlt. Sonst fast 90% Startelfquote, fast 90% Spielminuten. Absolut Dauerbrenner, auch da. Thema Mittelstädt, der hat auch schon Scorer hingelegt, haben wir ja schon benannt, aber auch eher 4 Tore, 4 Vorlagen. Also auf jeden Fall einer, der ja beackert werden muss, da erstmal auf links hinten.
Definitiv spannendes Duell. Generell, wie ich finde, spannende Spieler auf beiden Seiten. Auch, also ich, Julian Nagelsmann, würde ich mir vielleicht anschauen im Stadion, aber ich weiß es nicht. So, ich habe mir jetzt ein bisschen ein Sonderrecht rausgenommen bei unserer Kategorie. Normalerweise müssen wir uns auf einen Spieler fokussieren, aber aufgrund der Tatsache, dass ein Philipp Meisel nicht da ist, ich habe hier stehen Burkhardt und Knauf und Usun und eigentlich könnte man sagen und Götze und Kali Muendo und Ebnu Talib, worauf ich hinaus will, vielleicht auch aus Faulheit, weil ich mich jetzt nicht auf einen fokussieren will, aber tatsächlich auch aus ganz pragmatischen Gründen, um zu zeigen, wie viel Qualität eigentlich in diesem Kader steckt. Du hast es gesagt, er ist ja laut Transfermarkt sogar einen Platz besser eingestuft als der des VfB Stuttgart. Und allein wenn ich an Johnny Burkhardt denke, wo es offensichtlich Missstimmung mit dem Trainer gab, Ansgar Knauf, Can Usun, den ich für einen der talentiertesten Spieler der Bundesliga halte. Und wie gesagt, auch noch die ganzen anderen, die da zu nennen sind, über Kali Muendo, Ebnu Talib, der im Hinspiel dann verletzt ausgewechselt werden musste in Stuttgart. So, da ist so viel Qualität und eigentlich ist es so ein Kader, den du dir anschaust und ein bisschen die Vibes kriegst, wenn du dir als VfB-Gegner den VfB anschaust, so, boah, die haben schon viel Qualität und da kann noch viel von der Bank kommen und da kann noch viel Offensivpower kommen, die können schon Tore schießen. Das wird den VfB beschäftigen, das wird Chabot und seine Abwehr beschäftigen, das wird aber auch die beschäftigen, die mit nach hinten verteidigen müssen, vor allem das Zentrum. Aber was mir jetzt wiederum Hoffnung gemacht hat, ist die Defensivschwäche, die du angesprochen hast. Also für mich schreit das fast schon so ein bisschen nach kleinem Scheibenschießen. Also es werden, glaube ich, es könnten vielleicht auch viele Tore fallen.
Bis 4-5 war unter Armin Fee.
Ja, 11, Gentner.
12, so um den Dreh.
Legende, kurz vor Schluss, meine ich, mit dem 5-4. Ja, also es kommt auf den VfB, aber wir wissen nicht, wie Riera aufstellen wird, aber es kommt Offensivpower zu. Du musst konzentriert verteidigen. Wenn du es machst wie gegen Leverkusen, glaube ich, muss man sich keine Sorgen machen. Ich meine auch, und das sieht man auch, und das ist auch der Hauptkritikpunkt in Frankfurt, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, da stehen viele gute Spieler auf dem Platz, aber keine Mannschaft. Dieses Gefühl musst du ihnen von der ersten Minute auch angeben. So, ihr könnt alle super kicken, du bist ein guter Kicker und du bist ein guter Kicker, aber wir sind die bessere Mannschaft. Und wenn du das machst, dann kriegst du all diese Players to watch, die ich jetzt hier mal irgendwie in den Ring geworfen habe, dann kriegst du die in den Griff.
Das ist halt so ein bisschen die Angst, wo wir die ganze Zeit schon drumherum geredet haben, was da halt schlummert, weil auch ein Usun hat es hier und da mal aufblitzen lassen, aber es schlummert halt sehr oft in Frankfurt. Ja. Und das ist halt die Frage, schlummert das oder gibt es dann wieder doch irgendwelche, sind ja auch Leute, die mal schön eine Einzelaktion machen können, die zum Tor führt. Also, aber was du gerade angesprochen hast, fand ich auch nochmal schön, Mannschaftsleistung und komplett mannschaftsgetriebene Leistung, die hat man gegen Leverkusen. Ich glaube, wir wissen garantierter, dass am Samstag vom VfB eine geschlossene Mannschaftsleistung kommen wird als von Eintracht Frankfurt. Und allein das kann schon den kleinen Ausschlag geben.
Butter bei die Fische, würde ich sagen.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Bet365 Sportwetten hat folgende Quoten für die Partie des VfB in Frankfurt. Für einen Heimsieg der Eintracht 3,5, für einen Unentschieden 4,2 und für einen Auswärtssieg des VfB Stuttgart 1,82. Also hier zumindest der VfB schon favorisiert. Ich habe aber geschaut, bei den anderen Spielen ist das ähnlich gelagert, beispielsweise auch für Hoffenheim in Gladbach. Also das nimmt sich alles nicht viel. Ich glaube, das ist einfach auch viel der Tabellensituation und der Form zuletzt geschuldet. Ich würde mich trotzdem anschließen. Ich bin, ich glaube, nach allem, was ich gehört habe, ja, ich respektiere Frankfurt und seine Einzelkönner. Ich respektiere auch das Frankfurter Stadion als eines der schwierigsten Auswärtsstadien in der Liga. Ich glaube aber an den VfB und vor allem auch diese Leistung gegen Leverkusen macht mir Hoffnung, diesen letzten Schritt in die Richtung Königsklasse zu gehen. Ich sag Eintracht Frankfurt 2, VfB Stuttgart 4.
Boah, sehr schön. Das hatten wir doch auch mal irgendwann. Unter Kramny noch ein 2-4. Krabetz und solche Kollegen.
Oh, jetzt packt er sie aber aus.
Ich mach den Abstand mit, aber ich gehe auf ein 1-3. Wiederholung vom Samstag. Und irgendwie, ich glaube, mittlerweile auch, wenn man so online schaut oder über lange Phasen, wir hatten ja Gegentore angesprochen, war es auch irgendwann mal so ein Running Gag unter den Frankfurt-Fans, so quasi, komm nach Frankfurt und nimm 3. Das macht der VfB auch.
Kannst du sagen, wie es um die Internetverbindung im Frankfurter Stadion steht, so generell? Oder Radios trägt man ja nicht mehr bei sich, ne?
Ich weiß gar nicht, ob die ein freies WLAN hatten, bin ich mir gar nicht sicher, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch, weil du es vom Stein nochmal angesprochen hast, natürlich ist auch eine relativ entspannte Entfernung, da kann man vielleicht mal öfter hinreisen als Auswärtsfan, als vielleicht ein anderes Stadion hier in Deutschland, aber das ist schon eine Wucht, das ist ein richtig schönes Stadion, da kann sich richtig schön Stimmung entwickeln, auch in dem Gästeblock kann man richtig schön Stimmung entwickeln und da freue ich mich extrem drauf am Samstag und hoffe einfach, dass dann wirklich da einfach glückselig dich in die Champions League singst und dann kurz einen Cut machst, wie wir es gerne machen, und danach einfach weiter singst Richtung Pokalfinale. Das könnte sich dann schon irgendwann so 17:30 rum am Samstag ja sehr gut aushalten dort.
Erst kommt das eine Finale, dann kommt das andere Finale. Ja. Das Frankfurter Finale und dann das Berliner Finale, ja. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut zusammengefasst. Wir können euch natürlich noch mitgeben, dass ihr weiterhin gegen uns tippen könnt. kicktipp.de/meinVfB. Ich lag zuletzt sogar das eine oder andere Mal richtig. Geholfen hat es mir nicht mehr viel in der Tabelle, aber es ist okay für das Gefühl, sag ich mal, hinten raus. Vielleicht so ein bisschen wie die Gladbacher hoffentlich am Samstag gegen Hoffenheim. Einfach, naja, es war eher ein bisschen durchwachsen, aber hinten raus will ich nochmal mit einem guten Gefühl rausgehen. Ja. natürlich könnt ihr uns überall weiterhin folgen. @meinVfB auf all den Kanälen. Gerne auch WhatsApp, YouTube. Wo wir demnächst auch einiges für euch planen. Also folgt uns da gerne, schreibt uns per E-Mail an info@meinvfb.de. Wir haben doch in der letzten Woche wirklich viel, auch nette Worte von euch erhalten. Da freuen wir uns wirklich sehr, sehr drüber. Ich würde sagen, wir schicken Felix viele Grüße in den Urlaub zu Herrn Meisel und gucken, was wir da am Samstag vollbringen. Ne? Ich freue mich jetzt, wenn es an mir geht, immer wenn ich dann in solchen Aufnahmen bin und kurz vor Schluss denke ich, man könnte es jetzt nicht einfach Samstag 15:20 sein oder ja. So.
Ja, aber es sind noch einige Tage davor. Ja.
Was machst du noch bis dahin?
Viel Basketball. Viel Basketball, ein Hin- und Hergehüpfe zwischen Feiertagen und Arbeitstagen. Geht's ja auch in die heiße Phase mit den Playoffs jetzt. Das ist irgendwie am Tag VfB, am nächsten Tag Basketball. Also das ist Sport satt und hoffentlich weiterhin so erfolgreich, wie es bisher ist.
Ich hoffe auf eine bessere Wettervorhersage und ein wunderbares Grillen mit dem TP-Ruhr-Tischtennis am Vatertag.
Oh, traumhaft.
Das wird, glaube ich, auch ganz gut.
Was für eine Marke hast du erreicht? Komm, wir müssen es kurz mal droppen. Was für ein Bild kam da vor kurzem in unsere WhatsApp-Gruppe?
400 Mannschaftsspiele.
So.
400 cool. Mannschaftsspiele für den cool. TP-Ruhr-Tischtennis tatsächlich. Ich kann es
auch mal. Das ist auch sendbar, finde ich. Also, ne?
Danke. Ja, bin da ja so von der bescheidenen Sorte. Aber ja, tatsächlich, es gab eine Ehrenurkunde vom Verein. So, und das muss ja begossen werden. Das machen wir dann am Feiertag eben. Ja, und dann hoffen wir, dass der Samstag erfolgreich läuft. Wünschen allen, die hinreisen, gute Anreise, einen schönen Tag. Und allen, die es von zu Hause verfolgen, natürlich das Rundum-Sorglos-Paket gibt es bei uns auf den Seiten und auf den verschiedenen Kanälen. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche hören. Und der VfB Stuttgart Champions League ist es. Felix, schöne Grüße, vielen Dank.
Grüße.
Bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.